Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich habe mir sagen lassen, dass du so viele interessante Sachen mitgebracht hast, dass ich mich zurücklehnen und dich referieren lassen kann. Ich finde das ja immer besonders toll, weil dann kriege ich den ganzen Ruhm und du hast die ganze Arbeit. Ich mag sowas, ja.
Ja, mal gucken. Es gibt ja natürlich jede Menge Themen. Also wir haben ein neues Jahr und das sind viele neue Dinge passiert. Weißt du denn, was für ein Jahr wir haben?
Also 2015, aber... Gibt es wieder so ein Wissenschaftsjahr und ich habe es nicht mitgekriegt?
Offensichtlich. Also es gibt natürlich jedes Jahr, ist immer das Jahr des irgendwas und irgendwie es gibt die Alge des Jahres und die Bakterien des Jahres und irgendwie den Singvogel des Jahres.
Das gibt's und die Bundesregierung ruft dann ja auch immer noch mal irgendein Wissenschaftsjahr aus, glaube ich, ne? Ja.
Aber diesmal gibt es wieder was Größeres, also so wie zum Beispiel 2009 war das internationale Jahr der Astronomie, weil das war irgendwie 400-jähriges Jubiläum der Entdeckungen von Kepler und Galilei. Und jetzt haben wir 2015 das internationale Jahr des Lichts.
Oho, aha, Jahr des Lichts.
Genau, das ist eine ziemlich, es ist immer ein schönes Thema, weil Licht ist ja wirklich.
Ja, jetzt habe ich dummerweise, ich habe, als ich meine Notizen durchgepflügt habe, habe ich genau die Meldung mit dem Licht rausgeschmissen, weil ich dachte, nee, ist uninteressant. Ach verdammt.
Licht ist immer interessant.
Da ging es um Lichtverschmutzung. Das habe ich noch im Kopf, aber ich habe leider Gottes den Link dazu nicht mehr. Also wenn ich den nicht finde, steht er halt auch nicht in den Shownotes. Da ging es darum, dass die Lichtverschmutzung pro Kopf im Osten, also in der ehemaligen DDR, größer ist als im Westen, im ehemaligen.
Das habe ich irgendwie so nebenbei, irgendwie, ich habe das irgendwie die Überschrift gesehen, irgendwie Ostdeutschland ist heller oder irgendwie sowas. Also irgendwie Lichtverschmutzung habe ich das gar nicht in Verbindung gebracht.
Ja, da ging es um Lichtverschmutzung. Ich habe leider jetzt auch nicht mehr im Kopf, weil ich habe es halt rausgeschmissen, weil ich habe halt immer so, ich sammle so, was ich interessant finde und schmeiß dann immer bis auf 10, 12 Stück alle raus. Doof. Naja. Ja also des Lichts.
Genau,
also das. Wie meinen die das?
Naja, das ist das internationale Jahr des Lichts. Mit Licht ist ja wirklich, also es hat quasi mit fängt an. Also als Astronom habe ich natürlich eine eigene Sicht zum Licht. Also Licht, das ist das, was man hier irgendwie am Nachthimmel gerne sehen will, wenn man halt die Dinge rausfinden will.
Das heißt, du bist kein Radioastronom.
Nee, das kommt davon. Nein, das wollte ich gerade sagen. Licht ist viel mehr. Licht ist, darum geht's ja. Licht ist viel viel mehr als nur das die paar Wellenlängen zwischen Rot und Blau, die wir sehen können. Auch Radio ist Licht. Ja, also hätten wir Augen, die ein paar Meter groß wären, dann könnten wir Radiowellen sehen. Aber so können wir halt nur wenn wir so ein kleines Auge haben, mit einer kleinen Pupille, sehen wir halt nur die kleinen Wellenlängen.
Hast du mal ausgerechnet, wie viele Meter groß das Auge sein müsste?
Habe ich mal ausgerechnet, weiß ich nicht auswendig. Es muss ziemlich groß sein. Also muss halt die Wellenlänge ein bisschen passen. Also Radiowellen, wenn die halt irgendwie ein paar, das ist so ein Meter groß ist oder sowas, eine Wellenlänge, oder es gibt ja Zentimeterwellen, was auch noch unter Radio fällt und so, dann muss halt das Auge dementsprechend größer sein, weil wenn die Wellenlänge größer als das Instrument ist, dann siehst du nichts.
Ja, stimmt.
Also muss halt die Augen dementsprechend größer sein und dann könntest du halt auch irgendwie Radiowellen sehen oder gibt ja noch mehr, so wie Infrarotlicht, ultraviolettes Licht, Mikrowellen, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung.
Da bin ich auch über ein Ding gestolpert, das ich aber da auch weggeschmissen habe.
Ich nicht.
Dass der Mensch eben doch Infrarot sehen kann, war das diese Meldung?
Genau, das war die erste Meldung in meiner Liste, die habe ich gleich am 25. Cool. Dezember nach unserer letzten Sendung aufgenommen, dass die Menschen, normalerweise können wir Infrarotlicht nicht sehen. Das heißt, dass wir spüren es, nehmen es als Wärme wahr, das infrarote Licht, aber wir können es nicht sehen. Man kann es kann man jeder mit einem netten, was ich schon erzählt habe, netten Trick sichtbar machen. Nehmt euch eine Fernbedienung, jede Fernbedienung für einen Fernseher oder was auch immer, die arbeitet mit Infrarotlicht. Das heißt, wenn du da auf den Knopf drückst, kommt vorne Infrarotlicht raus und der Fernseher empfängt es irgendwie. Nur sieht man davon nichts.
Aber das Smartphone kann das sehen, ne?
Genau, eine Digitalkamera oder sonst irgendwas. Also die haben einen Sensor, der ist auch für Infrarot ein bisschen sensitiv. Das heißt, wenn du das Smartphone mit der Kamera vor die Fernbedienung hältst, auf den Knopf drückst, siehst du das kleine Lämpchen von der Fernbedienung aufleuchten im Display vom Smartphone, aber nicht mit den Augen. Also so kannst du Infrarotlicht sichtbar machen. Das ist immer wenn ich Vorträge halte, dann ist das immer ein tolles Experiment, was wo alle immer ganz begeistert sind, wenn ich das zeige.
Ich kann mich daran erinnern, das hat mich als Jugendlicher, als die ersten, da war ich glaube ich sogar schon junger Erwachsener, als Videokameras erschwinglich wurden, ne, so Ende der 80er, Anfang der 90er, ist mir das mal aufgefallen, als ich eine Videokamera mit Fernbedienung bedient habe. Dachte ich, was ist das denn? Was blinkt denn da? Das hat dann auch noch, glaube ich, Jahre gedauert, bis ich rausgefunden habe, was das ist, beziehungsweise bis mir das jemand erklärt hat.
Meine Eltern hatten noch so einen uralt Fernseher damals, als ich ein Kind war, da hat die Fernbedienung noch, also der war schon in die 80er Jahre, glaube ich, alt, der Fernseher, war aber einer der ersten mit Fernbedienung und der hat, glaube ich, irgendwie akustisch
funktioniert. Ultraschall.
Das hat aber so ganz, ganz hoch
gefiept. Genau. Ultraschallfernbedienung, kenne ich auch noch.
Lustig, ja.
Da konnte man total schöne Späße mitmachen. wer hatte denn das? Ich glaube, mein Schulfreund Chris, also dessen Eltern waren wohlhabend und sehr modern. Also das, sie würden heute wahrscheinlich Hipster heißen oder so. Die hatten einen Fernseher mit Fernbedienung, der hatte nämlich eine Ultraschallfernbedienung. Und wenn du in der Nähe des Empfängers, also in der Nähe des Fernsehers mit einem großen Schlüsselbund schnell gerasselt hast, hat der Fernseher reagiert.
Also ich dachte, wenn du jetzt irgendwie ARD reingebrüllt hast oder sowas, ist
das
dann irgendwie
umgeschaut. Das haben wir nicht probiert. Nee. Aber wenn du wirklich, wenn du mit dem Schlüsselbund davor so gemacht hast, kamen da irgendwelche Frequenzen,
die,
den Fernseher zu irgendeiner Reaktion veranlasst haben. Das war sehr lustig.
Aber jedenfalls jetzt, das war, also Tier, es gibt Tiere, die können Infrarot sehen, also wahrnehmen. Schlangen haben so dieses Grubenorgan, heißt es, glaube ich. Da können die Infrarotlicht wahrnehmen. Und wir Menschen aber bis jetzt nicht, aber amerikanische Wissenschaftler haben das jetzt herausgefunden, und zwar von der Washington University School of Medicine in St. Louis, haben hier Experimente gemacht mit Netzhautzellen von Menschen und Mäusen, die sie mit einem Infrarotlaser beschossen haben, und haben festgestellt, wenn eine einzelne von diesen lichtempfindlichen Zellen zweimal ganz knapp hintereinander getroffen wird von so einem von diesem Infrarot Lichtteilchen, dann kommt es zu einer Reaktion. Also dann nimmt die Zelle was wahr. Aha. Das heißt, weil eben quasi diese beiden Infrarotlicht hat weniger Energie als rotes Licht. Also je röter, je langwelliger, desto weniger Energie steckt da drin. Mhm. Und normalerweise reicht es eben nicht aus, dass die Zelle aktiv wird. Aber wenn du quasi zwei unmittelbar hintereinander hast, dann schaut das für die Zelle so aus wie ein Photon von normalem sichtbarem Licht, und das können wir dann wahrnehmen.
Ich weiß, aber nicht, repräsentieren wir das auch im Gehirn, oder ist es einfach nur?
Das ist eine gute Frage. Also das von dem Experiment hier, gesagt, die haben Zellen genommen. Das heißt, ich glaube, die haben wirklich die Zellen irgendwie ausgebaut oder sowas, weiß ich nicht. Also sie schreiben hier die Entdeckung, also ich zitiere den Zeitungsartikel, die Entdeckung verdankten die Forscher einem Zufall. Einzelne Wissenschaftler berichten, dass sie beim Hantieren mit dem Infrarotlaser kurze grüne Lichtblitze wahrgenommen hätten. Das heißt, die haben quasi mit dem Laser rumgespielt, den man nicht sehen kann, haben aber dann teilweise irgendwas Grünes aufblitzen sehen. Mhm. Und das haben sie dann probiert zu rekonstruieren und dann eben so dabei entdeckt, dass man tatsächlich anscheinend Infrarotlicht unter ganz bestimmten Umständen doch wahrnehmen kann. Das ist passt wieder zum Jahr des Lichts wunderbar dazu.
Ja, denn da geht's ja, ich überlege gerade, wie das aussehen würde. Also ob man vielleicht, vielleicht nehmen wir ständig infrarotes Licht wahr und fehlinterpretieren einfach, was unser Gehirn daraus macht.
Ja, da würde man auch die Verbindungen sehen. Also du würdest dann sehen, irgendwie, dass das dass jetzt irgendwie alles, was dann irgendwie grün ist, wenn das wirklich eben wir diese Blitze als grün wahrnehmen, dann wäre das ja quasi, dann müsste grün, hätten wir grün irgendwie mit heiß assoziiert oder mit warm assoziiert, ja, oder sowas. Also das, ich glaube nicht, dass es das relativ oft vorkommt, weil sonst hätte er vielleicht früher schon mal mehr gewirkt. Ja. Aber das ist ja gerade das beim Jahr des Lichts, dass es eben wahnsinnig viel Licht gibt, das wir eben einfach nicht wahrnehmen. Ja, also keine Ahnung, am 1. Januar in meinem Blog so eine kurze Geschichte geschrieben, quasi so mein Morgen, den ich damals in Schleswig-Holstein verbracht habe, und habe da schon was quasi an diesem Morgen, wo ich mit der Tasse Kaffee auf der Dachterrasse gesessen bin, wo da überall Licht war, das ich nicht gesehen habe. Das war natürlich das erste Licht des ersten Sonnenaufgangs, aber eben auch mal die Infrarotstrahlung von der Tasse Kaffee, von der warmen, ja, die ich in das Wasser, das ich mit dem ich den Kaffee gekocht habe, das ist vermutlich irgendwo im Wasserwerk mal mit UV-Strahlung bestrahlt worden, zwecks Desinfektion. Ja. UV ist auch Licht, ja, ist aber zu klein. Irgendwo darin haben die wahrscheinlich, wenn die jetzt irgendwo der LKW, mein Frühstücksmüsli oder die Milch in den Supermarkt gebracht hat, ja, da gab es sicherlich irgendwelche Materialprüfungsprozesse.
Hast du eigentlich bei dem Bau. Hast du eigentlich Angst, dass dir irgendwann mal diese weirden Themen ausgehen?
Nein, überhaupt nicht. Ja, da gibt's genug. Also die Welt ist voll mit Themen. Nee, also wie gesagt, also der Materialprüfung mit Röntgenstrahlung. Röntgenstrahlung ist auch Licht, ja. Irgendwie der Tierarzt, der hat die Kühe untersucht hat für die Milch, der hat irgendwelche medizinischen Produkte verwendet, die sind mit Gammastrahlen, noch kürzere Wellenlänge, sterilisiert worden und so weiter. Wenn ich die Milch in der Mikrowelle aufwärme, dann sitzt auch, also quasi dann wäre da, wird die Mikrowelle die sind ja nicht immer hundertprozentig dicht, diese Mikrowellen, ein bisschen was kommt raus, und wenn ich Mikrowellen sehen könnte, würde jedes Mal, wenn ich die Mikrowelle einschalte, wird die zu leuchten anfangen. Wenn ich der Radiowecker, der mich aufgeweckt hat am 1. Januar, da die Radiowellen, haben wir schon gesagt, ist Licht. Also Licht ist überall und alles und taucht nicht nur in der Astronomie auf und der Optik, sondern halt wirklich in so ziemlich jeder technischen Entwicklung, in jeder unserem Alltagsumständen, überall spielt irgendwo Licht eine fundamentale Rolle. Die ganze Quantenmechanik basiert auf den Eigenschaften von Photonen, wie die ausgetauscht werden und so weiter. Das heißt also, ich fürchte fast, dass quasi so ein ganzes Jahr für Licht fast gar nicht ausreicht, das zu machen. Also dass die ganze fundamentale Bedeutung des Lichts wirklich darzustellen. Also ich weiß jetzt nicht, es gibt da eine Homepage dazu, die können wir dann auch verlinken, wo halt weltweit alle möglichen Veranstaltungen aufgelistet sind. Also hier in Jena nennt sich halt die Lichtstadt. Wir haben hier eine große optische Industrie. Hier in Jena gibt es jede Menge Veranstaltungen. Leider verpasst am 15., glaube ich, also je nachdem, wann man das hört, in ein paar Tagen oder vor ein paar Tagen, da kommt irgendwie Ralf Kaspers, der von Wissen macht A und Sendung mit der Maus, hier zum Institut für Photonik und macht irgendwie eine Show, die aber schon ausverkauft ist leider. Aber man kann sie bei Jena TV sehen. Das kann man vermutlich nur in Jena. Ich glaube nicht, dass das irgendwo anderswo empfangbar ist.
Vielleicht haben die ja sowas wie ein Web.
Ja, genau. Aber es gibt überall, wird überall im Rest von Deutschland auch jede Menge Veranstaltungen zum Jahr des Lichts geben und natürlich über das ganze Jahr hinweg diverse Veranstaltungen es gibt. Ich werde in meinem Blog auch oft drüber schreiben. Also macht die Augen auf im wahrsten Sinne des Wortes fürs Licht und für die Veranstaltung. Das Licht ist wirklich das Fundament, also eines der fundamentalen Themen, auf dem die ganze moderne Wissenschaft basiert.
Auf dem die ganze Moderne basiert, würde ich mal vermuten, weil ohne das Licht wären wir einfach mal in so Jahreszeiten wie dieser jetzt für zwei Drittel des Tages komplett handlungsunfähig.
Ja, also das ist, und wir brauchen da schon die beiden Fundamente, wissenschaftliche Fundamente der aktuellen Wissenschaft und damit auch der aktuellen Gesellschaft, sind Realitätstheorie und Quantenmechanik. Und beide sind im Prinzip entstanden aus der Beschäftigung mit Licht. Ich meine, Albert Einstein hat sich beschäftigt mit der Frage nach dem, was Licht ist, und Max Planck hat sich beschäftigt mit der Schwarzkörperstrahlung, also auch mit einer anderen
Aspekt. Der Strahlung? Was?
Schwarzkörperstrahlung.
Schwarzkörperstrahlung.
Ja, das war wieder so ein wunderbares Beispiel für komplett aus damaliger Sicht komplett theoretischer, nicht anwendbarer Forschung. Also das war, Schwarzkörperstrahlung ist im Prinzip, wenn du ein Ding hast, das du heiß machst, einen sogenannten schwarzen Körper, dann ist es genau dann ein schwarzer Körper, wenn der quasi alles Licht absorbiert und nichts reflektiert, sondern wirklich nur leuchtet aufgrund der Temperatur, die er hat. Ja, das heißt, der reflektiert nichts. Also Sterne sind in erster Näherung schwarze Körper. Das heißt, die leuchten wirklich aufgrund ihrer internen Temperatur und nicht, weil die irgendwas reflektieren oder sonst irgendwas machen. Ja, und da war halt das Problem. Also es gab gewisse Theorien, die einem sagen, wenn ein schwarzer Körper die Temperatur hat, dann kommt da so und so viel Energie raus. So kommt da die quasi die Verteilung des Schwarzkörperspektrums quasi. Das heißt, das ist quasi die Verteilung. Du weißt quasi, du hast die Temperatur 5000 Grad und dann weißt du, okay, da kommt so und so viel blaues Licht raus, so und so viel rotes Licht, so und so viel grünes Licht, so und so viel Infrarotlicht und so weiter. Also du kannst wirklich, wenn du die Temperatur weißt, kannst du mit dieser Formel genau sagen, wie viel Licht bei welcher Wellenlänge rauskommt aus dem schwarzen Körper, weil es eben wirklich nur von der Temperatur abhängt. Mhm. Das Problem war, diese Formel hat nicht funktioniert. Da kann man immer irgendwelche, das hätte dann irgendwie unendlich viel Ultraviolettstrahlung oder sowas abgeben müssen. Und das war natürlich absurd, weil unendlich viel kommt nirgendwo raus. Und Max Planck konnte das Problem eben nur dann lösen oder erst dann lösen, als er die mehr oder weniger aus dem Nichts gegriffene Annahme getroffen hat, dass das Licht eben nicht kontinuierlich abgegeben wird, sondern eben in kleinsten, nicht kleiner unterteilbaren Paketen, den Quanten. Und erst mit dieser Quantifizierung der Lichtstrahlung war er in der Lage.
Darum heißt es auch Quanten.
Genau. Und deswegen, damit war er in der Lage, das Problem zu lösen und tatsächlich eine Formel zu finden, die mit den Beobachtungen, mit den Experimenten immer einstimmend beschreibt, wie schwarze Körper Licht abgeben. Und das war 1900 die Geburtsstunde der Quantenmechanik. Das war damals ein komplett, ich sage nicht sinnloses, aber wirklich halt ein Thema, das halt keinerlei irgendwie geartete Anwendung hat. Das war einfach ein abstraktes Problem von einem Ding, das es in der Realität nicht gibt, einem schwarzen Körper. Und Planck hat es gelöst. Und jetzt, wie gesagt, 100 Jahre später basiert unsere komplette Technik auf dem Zeug. Also da, das ist immer eins meiner Lieblingsbeispiele, wenn ich halt irgendwie erklären muss oder will, dass es sich immer lohnt, Dinge rauszufinden und nicht nur irgendwie etwas zu forschen, wenn man schon am Ende weiß, ich mache das, um jetzt hier dieses Teil draus zu bauen. Also das ist quasi anwendungsorientierte Forschung ist wichtig, aber ich brauche immer auch Grundlagenforschung. Und komplette Grundlagenforschung ist eben Forschung, wo ich nicht weiß, was am Ende rauskommt, ob was rauskommt. Und die Quantenmechanik ist eben ein wunderbares Beispiel für diese Art der Forschung.
Ich bin beeindruckt. Jetzt weiß ich endlich, woher das kommt.
Na, siehst du. Willst du noch eine Jahreswidmung haben?
Ich wollte gerade sagen, du hast doch bestimmt noch mehr.
Weißt du, was Pseudoglei ist?
Pseudoglei? Wie schreibt man denn Glei?
G-L-E-Y.
Nee.
Das ist ein Boden. Denn 2015 ist auch das internationale Jahr der Böden. Ja, also nicht jetzt die Dachboden.
Ach, du meinst so Boden im Sinne von Humus und
Lehm. Ja, genau, Lehm nicht jetzt irgendwie Dachboden oder Parkett oder sowas, das nicht, sondern wirklich halt irgendwie so geologisch, ökologisch Boden. Mhm. Und der Boden des Jahres, wie gesagt, es gibt alles des Jahres, auch den Boden des Jahres, der ist Pseudoglei. Das ist für den und diejenigen, die es wissen wollen, ein Staunässeboden. Soll heißen, du hast Pseudoglei, hast du zuerst eine Schicht, die ist wasserdurchlässig und unten drunter eine Schicht, die ist wasserundurchlässig. Und das hast du irgendwie so an Hängen in Tälern, wo sich das Wasser aufstauen kann, eher weniger auf irgendwelchen Hügeln drauf. Mhm. Und der im Winter ist er nass, im Sommer ist er trocken. Und das ist eben auch ein Boden, der halt durch den Klimawandel, wo es halt wie extrem nass und extrem trocken wird, dann Probleme machen kann, beziehungsweise die Bodeneigenschaften sich verstärken. Und das für die das Problem ist halt, dass der für die Landwirtschaft nicht wirklich so gut brauchbar ist, weil du den nicht so leicht entwässern kannst. Ja. Und wenn du dann wenn du den verdichtest, wenn du mit Maschinen drüber fährst und sowas, dann wird der zu stark verdichtet, das heißt dann nimmt die Fruchtbarkeit ab, der erwärmt sich viel weniger langsam, die Feldfrüchte wachsen schlechter und so weiter. Und das Problem ist, das ist eine weitere Studie, die jetzt 2015 veröffentlicht worden ist, vom BUND und der Heinrich-Böll-Stiftung. Die haben einen Bodenatlas 2015 veröffentlicht und gezeigt, dass der fruchtbare Boden, also Boden für die Landwirtschaft, knapp zu werden droht und nicht nur irgendwo in der Wüste oder sonst irgendwo weit weg, sondern auch hier in Deutschland. Also dass die Fläche, die in Deutschland für den Ackerbau genutzt werden kann, immer kleiner wird und dazu sich die Qualität dieser Flächen, die noch da sind, verschlechtert.
Folgt für diese Studie daraus auch irgendwas oder weisen die nur darauf hin, dass es so ist?
Also erstmal haben
welche Handlungsmöglichkeiten oder
Handlungsmöglichkeiten? Also, zuerst mal haben sie erklärt, warum das so sein kann oder warum das so ist. Das Problem ist erstens mal, dass Deutschland, wie die meisten anderen westlichen Ländern, quasi über seine Verhältnisse lebt. Also damit, schreiben die in der Studie, damit Deutschland alle landwirtschaftlichen Güter, die derzeit importiert werden, selbst produzieren würde, bräuchte man 80 Millionen Hektar Landfläche. Mhm. Es steht nicht dabei, wie viele Saarländer das sind, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall der Fall, dass nur knapp die Hälfte von dem tatsächlich da ist. Ja, also in Deutschland gibt es halt nicht mehr als 40 Millionen Hektar Landfläche, die man was anbauen kann. Und wie gesagt, der restlichen EU ist die Sache ähnlich. Und selbst diese Fläche, die noch da ist, die wird immer weniger. Hier wird wieder zitiert, auch was ich relativ viel finde, vielleicht liegt das daran, dass ich mir nicht jetzt spontan nicht vorstellen kann, wie groß ein Hektar ist, aber hier wird gesagt, dass
100 mal 100 Meter.
Ja, es ist irgendwie 100 mal 100 Meter, Was ist das? Fußballplatz? Keine Ahnung, wie groß ist ein Fußballplatz?
Keine Ahnung.
Ich brauch Saarländer und Fußballplätze, sonst geht das nicht. Also 70 Hektar pro Tag werden für Straßen- und Städtebau verwendet. Also werden verschwinden an Ackerfläche quasi oder an freier Fläche durch Straßen- und Städtebau. Das kommt mir irgendwie viel vor, aber vielleicht auch nicht. Also ich habe da echt keine Vergleichsmöglichkeiten.
Ich guck gerade mal nach, wie groß so ein Fußballfeld ist.
Ja, das wird schon 100 Meter lang sein. Länger vermutlich, oder?
Ich hab keine Ahnung, echt nicht. was gibt's denn? Spielfeld. Fußball maximal, was? 61 mal 30. Nee, das war Eishockey, Verzeihung. 120 mal 90.
Okay, na, fast
ein Hektar. Ja, ist ein Hektar. 10.800 Quadratmeter sind es, ist ein Hektar.
Okay. Ja gut, also 70 Fußballfelder verschwinden pro Tag durch Straßen- und Städtebau in Deutschland. Okay, ist vielleicht dann.
Das ist echt, das ist ziemlich hart. Das ist echt eine krasse Umweltverschmutzung, die wir da machen mit der Versiegelung und Bautätigkeit. Mhm. Ja.
Und dann wird auch, dass die Qualität der Böden sinkt, weil du halt, der Boden, der da ist, wird intensiv landwirtschaftlich genutzt und dadurch hat der Humus um weniger Zeit sich zu entwickeln,
ja,
und zu entholen. Und das heißt dann Degradation, heißt der Fachbegriff anscheinend. Mhm. Und die sagen hier, 20-25% der Flächen weltweit sind von dieser mangelnden Erholung, dieser Degradation betroffen. Und dann hast du irgendwie noch Klimafaktoren mit drinnen, weil der Humus Kohlenstoff bindet, was er nicht kann, wenn er sich nicht erholen kann und so weiter. Und ja, also es wird ja wirklich nur, Handlungsanweisungen stehen da jetzt nicht drin. Es wird wirklich nur erklärt, dass es dann anscheinend nicht gut ausschaut mit dem deutschen Heimatboden.
Ja. Ja, dann essen wir halt was anderes. Es gibt, habe ich gefunden, ein Buch, also von amerikanischen Wissenschaftlern, die sich mal Gedanken darüber gemacht haben, was man denn essen könnte, wenn alles vorbei ist. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Feeding Everyone, No Matter What. Ja,
habe ich auch immer.
Hast du auch gefunden? Das fand ich irgendwie ein bisschen gruselig. Die haben halt geguckt, so was könnte man denn machen, wenn hier Zombie-Apokalypse ist oder ein Atomkrieg haben sie, glaube ich, auch, ne, mit weltweitem Fallout sich
überlegt. Nuklearer Winter. War,
nuklearer Winter.
Das wenn du halt irgendwie 15 Jahre lang mal halt kein Licht hast, was kannst du dann noch an Lebensmittel produzieren? Weil
wenn du
kein Licht hast, kannst du keine Pflanzen anbauen.
Richtig, also essen wir Insekten. Das ist ja sowieso das, was irgendwie als Proteinquelle Nummer 1 mal wieder ausgerufen wird.
Hast du schon mal gegessen?
Nein, ich habe noch nie Insekten gegessen.
Also ich schon einmal, also ich würde, also absichtlich, ich meine, unabsichtlich, gut, beim Fahrradfahren. Ja. da war ich bei der Aufzeichnung von TM Wissen, die Wissenschaftssendung bei Servus TV.
Ja.
Und da hatten die zwei so Erfinderinnen, oder es waren, glaube ich, Design-Studentinnen, die halt unter anderem ihre Abschlussarbeit war das, glaube ich, haben sie eine Maschine gebaut, so für den Heimgebrauch, die Larven, Insektenlarven produziert. Das heißt, da war irgendwie so ein großes Teil, da haben
wir produziert.
Naja, da haben quasi irgendwelche Fliegen oder ich weiß nicht, was das genau für Viecher waren, die haben da irgendwie drin gelebt, das war so eine Art abgeschlossenes Dingens. Ja. Und dann haben die das halt gelebt, dann haben die da ihre Eier gelegt, dann haben sie die Larven entwickelt, die sind dann in so einem Behälter gefallen und dann hast du dann quasi im Prinzip, die haben dann einen relativ schnellen Reproduktionszyklus gehabt und du hast dann halt wirklich so, wie du halt dir jeden Tag irgendwie die Kresse fürs Butterbrot abschneidest, hast du dir hier so ein Dingschen aufgemacht und dann waren da neue Larven drin. Und
die haben das ist praktisch der Replikator des kleinen Mannes.
Genau, dann haben die halt irgendwie live auf der Bühne so ein paar so Maden waren es. Mhm. Maden-Quiche haben sie zubereitet, also einfach im Prinzip Quiche, wo halt ein paar Maden drauf lagen, also Tote. Mhm. Und wie gesagt, du schmeckst das ja nicht, dass es ein Insekt ist, ja. Also wenn du das nicht weißt,
das ist einfach so ein optisches oder haptisches Problem, was du da hast, ne?
Ja. Also ich würde echt gerne, also hier in Jena gibt es meines Wissens nach kein Insektenrestaurant, aber ich würde die echt gerne, also ich hätte jetzt kein Problem damit, dass mich ekelt das jetzt irgendwie nicht. Man isst ja auch irgendwie Meeresfrüchte und alle möglichen anderen absurden Tiere.
Habe ich mich auch zu überwinden müssen. Ja, klar.
Mhm. Also irgendwie ist das so diese Heuschrecken gefrittiert oder sowas oder so Mad, also da hätte ich jetzt kein Problem damit. Das würde ich gerne mal irgendwie halt, ich muss jetzt nicht wie irgendwelche Freaks da irgendwie diese Survival-Heinis die Dinger roh oder lebendig essen, das muss ich nicht haben. Ich esse auch irgendwie, ich beiße auch nicht in die Kuh vom Feld, wenn sie noch rumläuft oder so. Aber so zubereitet, dann würde ich das schon essen. Also
man kann es ja vor allen Dingen auch, man muss die Dinger ja auch nicht wirklich, man muss ja nicht frittierte Heuschrecken essen, man kann ja auch einfach einen Sack Heuschrecken nehmen, die Dinger durchschreddern und daraus irgendwie ein, was weiß ich was kochen, vermute ich mal. Also das ist ja nicht diese wir legen uns eine lebendige oder eine frittierte Heuschrecke in den Mund, das ist ja, glaube ich, auch eher so ein, weiß ich nicht. Also gut, in Asien gibt es sie halt als Snack, ne? Mhm. Was?
Ja. Dschungelcamp kommt bald wieder.
Ja, stimmt. Dschungelcamp ist bald wieder, stimmt. Nee, aber in Asien gibt es das halt als Snack, aber letztlich hier in Europa machst du das ja wirklich nur, um den Schockeffekt bei den Zuschauern irgendwie herzubringen. Ja. Und was sie auch meinten, also nicht nur Insekten, sondern halt auch Laub. Mhm. Das fand ich ganz interessant, dass man Laub kauen soll, und zwar sorgfältig kauen soll, weil man dadurch Nährstoffe aus dem Laub extrahieren könnte. Man sollte aber das Unverdauliche, also die Ballaststoffe sozusagen, sollte man dann ausspucken. ich auch interessant. Ich frage mich seitdem, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Salat und Laub?
Ja, ich war gestern lange spazieren im Wald und da liegt da jede Menge Laub rum. Ich habe echt überlegt, ob ich das nicht dachte, nee, ich warte lieber noch ein bisschen.
Ja, wir warten lieber auf die Apokalypse.
Ja. Nee, also Laub, ja, ich meine, gut, da irgendwelche Nährstoffe werden schon drin sein, aber vermutlich halt, ich nehme an, das ist ja das ganze abgestorbene, fasrige Zeug, das Lignin oder wie das heißt, was du dann irgendwie nicht verdauen kannst, ist, nehme an, das Salat halt wirklich, das ist ja quasi, ist ja sehr kultiviert, also das haben wir quasi wieder so hingezüchtet, wahrscheinlich genauso wie wir den Mais aus irgendwelchen Gräsern hingezüchtet haben, dass der halt irgendwelche absurden, riesigen Körner produziert. Ich nehme an, dass halt irgendwie Salat und diese anderen, dass die halt auch alle so von unten selektiert worden sind, dass da halt wirklich die Blätter, die wir auch frisch essen und nicht, wenn sie schon irgendwie ein paar Wochen im Wald rumliegen, dass da halt möglichst viele Nährstoffe drin sind.
Also, das stimmt, Laub war ja noch was. Das ist ja, Laub ist ja das, was nicht mehr am Baum hängt, ne?
Also wenn du direkt vom Baum Blätter essen kann, ich denke mal, das ist vielleicht, dass da noch ein bisschen mehr drin ist. Also ich denke mal, das sollte eigentlich jetzt schon gehen.
Wenn das ja halt nicht mehr klappt, also wenn wir kein Laub mehr haben, dann fällen wir die restlichen Bäume, zermahlen die und züchten auf diesen zermahlenen Holz Pilze und Bakterien. Und diese Pilze und Bakterien, die können wir dann wieder auf irgendeine magische Weise in Nahrung verwandeln, weil da nämlich Zucker irgendwie drin ist. Und die verarbeiten halt Zucker und was, ja. So. Oder, und das fand ich das Beste, man kann natürlich auch die Pilze- und Bakterienkulturen den Ratten zu fressen geben, um dann hinterher die Ratten zu fressen, weil das irgendwie am nächsten dran ist an irgendwie Fleisch. Dafür hast du eigentlich Demolition Man gesehen? Das war so ein Film.
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Da haben sie auch Rattenfleisch gegessen.
Ja,
warum? Das war ein leckerer Burger. Also da hat Sylvester Stallone einen leckeren Burger gekriegt. Und
ich denke mal, so viele von den Tieren, die wir essen, der Großteil der Tiere, die wir nicht essen, die essen wir wirklich hauptsächlich aus irgendwelchen Tabugründen. Ja. Nicht, weil sie eklig schmecken. Also irgendwie Ratten, Hunde, Katzen, vermutlich könnte man das alles essen.
Singvögel.
Das wird ja auch anderswo, wird ja auch alles in irgendwelchen Ländern gegessen. Meerschweinchen in Südamerika und so weiter. Also dass wir das ist ja auch das, was mich irgendwie, wie ich damals, ich habe lange Zeit vegan gelebt, wo sie alle so, ja, das könnte ich ja nicht, das ist so eine Einschränkung. Ich habe gesagt, ja, wir schränken uns alle ständig ein beim Essen. Es gibt so viel Zeugs, das wir essen können, dass alles überall auf der Welt gegessen wird und wir haben uns halt entschieden, einen Teil zu essen aus irgendwelchen gesellschaftlichen Gründen und den anderen Teil nicht.
Genau.
Und wenn du halt irgendwie deine Ernährung halt irgendwie als vegan oder keine Ahnung, brauchst du irgendwie, wenn du jetzt irgendwie in Asien lebst oder sowas, dann hast du halt ganz andere gesellschaftliche Einschränkungen. Das heißt, das habe ich mir nie als Grund empfunden, jetzt irgendwie sowas nicht zu machen. Aber hast du den Originalartikel gelesen oder nur einen Bericht über dieses Buch?
Den Originalartikel habe ich auch gelesen, aber das ist schon wieder...
Ja, ich fand das mir schön.
Her, das ist ein schönes Interview gewesen.
Ja, ich fand es am Schluss so schön, dass sie, weil du brauchst, du hast gerade mit dem Holz erwähnt, also du kannst hier das Holz nehmen und da halt irgendwie Bakterien drauf ansetzen, dass die halt dann da die Nährstoffe rausholen. Und du musst das Holz dann ja auch erstmal fällen und klein schneiden. Und das musst du, wenn es dann im nuklearen Winter kalt wird, dann friert das Holz weg. Das heißt, dann musst du es möglichst schnell alles abfällen, damit das möglichst schnell verrotten kann. Und dann haben sie wie ein Interview gesagt, sie waren die Ersten, die eine vernünftige wissenschaftliche Abschätzung erstellt haben, wie viel Kettensägen auf der Erde existieren, um halt abschätzen zu können, ob das machbar ist und irgendwie welche Art von Kettensägen man braucht und wie das, ob du da irgendwie die Ersatzteile kriegst dafür und so weiter. Also das, diese Geschichte, ich fand es halt schön, dass diese Geschichte über das die Ernährung im Fall der Apokalypse dann auf irgendeine globale Kettensägenstudie hinausgelaufen ist. Also anscheinend
haben die sehr viel Spaß gehabt, als sie darüber
Ja, also lagert nicht irgendwie Nudeln und Zwieback ein, sondern Kettensägen.
Apropos Nudeln, mal wieder einer meiner Lieblingsautoren, Christoph Trösser, hat mal wieder ein Stimmt's gemacht in der Zeit. Da geht's um Nudeln und die Frage, ob al dente gekochte Nudeln weniger dick machen als weich gekochte Nudeln.
Das habe ich schon mal gelesen.
Die war das? Antwort lautet kurz ja. Weil weich gekochte Nudeln, den Zucker in weich gekochten Nudeln kann der Körper schneller aufnehmen. Dadurch produziert er mehr Insulin und verarbeitet auch mehr Zucker. Und je härter die Nudeln sind, die du isst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Kohlenhydrate in den Nudeln wie Ballaststoffe behandelt und nicht komplett verdaut werden. Also je weicher die Nudel gekocht ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch dicker macht. Eben durch diesen Insulinregelkreislauf und so.
Da haben wir doch schon mal drüber geredet, glaube ich.
Echt?
Ja, also ich weiß,
ich vergesse halt immer alles wieder.
In Probably Science, in dem Podcast, da habe ich das schon mal gehört. Und wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Also dann ging es ja noch irgendwie um aufgewärmte Nudeln und dass die auch noch immer irgendwie weniger dick machen als schon frisch gekochte Nudeln.
Ach, Redundanz ist toll. Ich schneid's nicht raus.
Nee, passt ja. Manche Dinge kann man nicht oft genug sagen, obwohl es vermutlich relevantere Dinge gäbe.
Ich habe noch einen. Ich habe noch einen zu Verdauung, Verbrennung und sonst was. Was schätzt du? Ich hoffe, du hast es selber auch gelesen. Was schätzt du, wenn du abspeckst, wenn du Sport treibst und sowas? Was schätzt du, was mit deinem Körperfett passiert? Wohin verschwindet dein Körperfett? Was denkst du?
Das wird Wärme. Was soll es sonst werden? Also ich atme aus und dann wird es irgendwie, es muss als Wärme weggehen. Wo soll es denn sonst hin?
Was nennst du als Wärme weggehen?
Naja, das muss halt irgendwie mal über
80% des Körperfetts.
Ausgeatmet.
80% des Körperfetts werden als CO2 ausgeatmet, tatsächlich.
Das sag ich doch. Weil anders kannst du ja nicht raus. Ich meine, es kommt zwar ein bisschen was raus, aber das ist jetzt nicht, mein Fett kacke ich nicht auf der Toilette raus. Also das geht so nicht raus. Und das einzige andere, wo irgendwie was rauskommen kann, ist aus dem Mund. Und da kannst du halt irgendwie nur irgendwie als irgendeine, ja, Sauerstoff atmet man nicht aus oder so.
Wäre ich aber auch im Leben nicht drauf gekommen, dass das zu CO2 werden kann. Aber natürlich ist halt alles, letztlich ist ja alles irgendwie blöd Energie und du wandelst da halt fröhlich um. Ne?
Genau.
Und jetzt 16% werden in Wasser umgewandelt und das schwitzt du aus oder stellst du über die Blase aus und 84% sind es, die als Kohlendioxid über die Lunge ausgeschieden werden. Das heißt, atmen.
Genau.
Atmet einfach. Das Schlank im Schlaf funktioniert halt anders.
Und hat jetzt schon jemand ausgerechnet, wie stark der Klimafaktor ist, also durch Abnehmen, ob es jetzt irgendwie besser wäre, dass irgendwie Diäten klimaschädlich sind oder so?
Das glaube ich. CO2. Das glaube ich allerdings nicht. Sie haben es irgendwie anders ausgerechnet, wie man wie viel man einatmen muss, um was ist das? Ah, okay, genau. Wer 10 Kilo Körperfett durch Abnehmen verliert, muss 29 Kilo Sauerstoff einatmen, um das Fett in Form von 28 Kilogramm Kohlendioxid und 11 Kilogramm Wasser wieder auszuscheiden.
Okay. Es wäre auch absurd gewesen, weil wenn du quasi weniger isst, was du auch machen musst, um abzunehmen, dann verbrauchst du auch wieder die Nahrungsproduktion weniger CO2. Das heißt, es kann am Ende sowieso kein positiver Effekt sein, würde ich mal behaupten.
Ich habe wieder den Witz nicht verstanden. Ne?
Nee. Aber hast du nicht. Aber apropos doofe Fragen oder jetzt aber nicht doofe Fragen, sondern seltsame Fragen. Mhm. Da gab es eine schöne Geschichte von der Bibliothek in New York, die New York Public Library, hat anscheinend einen Instagram-Account. Ich habe sowas ja nicht. Also das ist eine der wenigen sozialen Netzwerke, die mir bis jetzt irgendwie noch nicht eröffnet haben. Aber da werden anscheinend Bilder veröffentlicht, soweit ich weiß. Mhm. Und da gibt's eine Kategorie, die heißt Let Me Librarian That For You. Also lass mich das für dich Büchereien quasi. Und das ist quasi sind Anfragen aus den 40er bis 80er Jahren. Und das quasi ist, damals konnte man bei Google nichts eingeben und fragen, sondern wenn man was wissen wollte, muss man in die Bücherei gehen.
Ja. Das kann oder jemand fragen, der sich auskennt.
Hm? Das hatte ich früher auch noch gemacht. Also ich habe wahnsinnig viel Zeit in Büchereien verbracht, weil ich halt irgendwelche Dinge wissen wollte. Dann musste man so in Zettelkisten rumkramen und so weiter. Und anscheinend, das gab es in unserer Kleinstadtbüchereien nicht, aber anscheinend konnte man da wirklich Fragen an die Büchereimitarbeiter stellen, die das dann für einen herausgefunden haben.
Und das geht per Instagram?
Das komme ich noch dazu. Also das ist ungefähr so, du kannst doch sicher lesen, das Foucault'sche Pendel vor Echo.
Ja.
Da war ja auch der Job der Hauptfigur war ja auch im Prinzip so Dinge rausfinden für irgendwelche. Es war immer lange
Verlag Zeit. Autoren auf eigene Kosten war das, oder?
Das war dann später angefangen, okay. Hat er quasi wirklich halt so für die Studenten von der Uni, glaube ich, hat einfach irgendwie so Dinge rausgefunden. Ja,
das also ist lange
halt, er hat halt recherchiert für andere Leute, was halt irgendwie damals noch ein Geschäftsmodell war, was war lange Zeit auch immer mein Traumjob. Also irgendwie jemand fragt mich was und ich finde es dann raus und werde dafür bezahlt. Das fand ich immer cool, aber auch heutzutage mit Internet und so weiter. Da bringt es ja nichts mehr. Aber jedenfalls, das war das, was die Bücherei da in New York gemacht hat. Also Dinge für Leute rausgefunden, die was wissen wollten. Und jetzt auf Instagram werden halt jetzt die besten Anfragen, die lustigsten und skurrilsten Anfragen halt veröffentlicht. Das heißt, die haben die Karteikarten fotografiert und veröffentlicht. Und das sind echt wirklich sehr, sehr schöne Fragen dabei. Ja, also zum Beispiel eine wunderbare Frage, warum zeigen englische Gemälde aus dem 18. Jahrhundert so viele Eichhörnchen? Und wie hat man sie gezähmt, damit sie dem Maler nicht beißen? Das war eine Anfrage von von, weiß gar nicht, welches Jahr das war, habe ich jetzt gerade, hier,
von 76. Aber irgendjemand, also ich meine, das ist schon ein relativ hohes Maß an Denkfaulheit, was zu so einer Anfrage führt, oder?
Jein, also das Problem ist, wie findest du es raus, wenn du es wissen willst? Also
Der zweite Teil, der tut mir ein bisschen weh, mit dem Zähmen der Eichhörnchen.
Naja, wenn du denkst, du bist irgendwie ein Eichhörnchen, normalerweise, wenn ich irgendwas mal, dann stehe ich davor und gucke mir das an, nämlich Landschaften, Porträts, dann sitzen die lange da. Ein Eichhörnchen, könnte man sich auch denken, das muss ich halt irgendwie abrichten, dass das lange genug hocken bleibt, damit ich es malen kann.
Ich weiß ja nicht.
Aber das sind noch andere tolle Fragen hier. Zum Beispiel, was war das hier? Do you have any books on human beings?
Haben Sie Bücher über Menschen?
Das ist auch wunderbar,
ja. Ein paar sind schon da.
Oder hier, hat jemand ein Copyright auf die Bibel?
Das ist eine interessante Frage. Das ist wirklich eine interessante Frage.
Naja, der 70 Jahre nach dem Tod des Autors, also dass der ist ja wieder auferstanden, ist dann theologisch schwierig. Aber ich glaube, das ist
genau ein theologisches Problem.
Nee, ich glaube nicht, dass es so oft wie die irgendwie gedruckt und nachgedruckt worden ist. Also nehme ich nicht an, dass da noch irgendwie ein Copyright drauf ist. Aber vermutlich kriegen wir jetzt wieder 100.000 Meldungen, die erklären, dass das alles so nicht funktioniert. Aber dann eine andere Frage war doch, welche Art von Apfel hat Eva gegessen?
Tomate.
Ja, das ist so ein bisschen Paradiesapfel war. Apfel, ne? Ich weiß nicht, ja, wenn man davon ausgeht, dass es tatsächlich eine Eva und einen Apfel gab, dann war es vielleicht eine Tomate, aber so genau bin ich jetzt in der Bibelexegese nicht bewandert, um das herauszufinden. Und das Schöne hier noch dass the female human being belong to the mammal class. Also es sind Frauen Säugetiere.
Und das ist was. Nein, Insekten.
Genau. Oder hier von 1948 gibt es ein Buch, das mir erklärt, wie ich eine Zeremonienmeisterin bei einer musikalischen Orgie werden kann.
Eine musikalische Orgie, was mag das sein?
Ja, das musst du dann vermutlich auch irgendwo nachschlagen.
Ja.
Und hier noch zum Abschluss die letzte schöne Frage hier, auch von 1947, da war es vielleicht noch aktuell, ja. I would like to know something about the physical characteristics of Adolf Hitler. I think I found him. He walks heavier on one foot and everything. Ja. Telefonische Anfrage, 6. Juni 47.
Hatte ich aber neulich auch. Also als ich in Spanien im Hotel saß, da saß auch ein Typ, der sah aus wie Hitler. Das hat mich sowas von fertig gemacht.
Ja,
also der sah vor allen Dingen auch schon so schlecht gelaunt aus, als wäre er Hitler. Das war...
Ja, und der wäre jetzt doch ein bisschen alt mittlerweile. Also da müsste man wirklich mit irgendwelchen komischen Zeitmaschinen in der Antarktis oder sonst irgendwas kommen. Also
genau.
Der Account ist recht schön. Also da gibt's wirklich wunderbare, lustige Fragen.
Ich habe auch was Feines gefunden, was auch eigentlich nur Publikation ist, also keine großartigen neuen Studien, wobei die auch immer wieder Studien referenzieren. Und zwar gibt es das Deutsche Institut für Urbanistik. Über das bin ich gestolpert. Also ne, Institut für Städtebau oder Städtekunde. Ja. Und die veröffentlichen, ich weiß es quartalsweise, glaube ich, ist es ja, quartalsweise die sogenannten DIFU-Berichte, also Deutsches Institut für Urbanistik-Berichte. Und da ist irgendwie so, ja, diskutieren sie und berichten sie über Forschungsstände zu Stadtentwicklung, Städtebau und all sowas. Kann ich auch nur empfehlen, da gelegentlich mal reinzugucken. Gibt halt insgesamt... Weiß ich nicht. Also alles, was mit Stadt zu tun hat. Also es ist wirklich so Sicherheit, Umwelt, natürlich auch über Beleuchtung, Straßenbeleuchtung,
Flughafenbau,
Altern in der Stadt, Bürgerbeteiligung, also lauter solche Sachen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Da kann man sich gut drin verlieren. Und die haben halt alle ihre Publikationen als PDF-Heftchen online. Und zwar über die letzten, ich weiß es gar nicht, wie weit das zurückreicht, irgendwie 10 Jahre oder sowas. Also Vorsicht beim Anklicken führt dazu, dass du dann die ganze Nacht wach bleibst und die ganze Zeit irgendwie Sachen über, weiß ich nicht, Mobilität und Häuserbau und Wasserversorgung und sonst was liest. Wirklich sehr spannend.
Apropos PDF online, wir haben ja hier schon oft über mangelnde Open Access von Forschungsarbeiten gemeckert, ja. Oder ich hauptsächlich, ja. Dass halt irgendwie Forschung halt teilweise immer noch nur über Paywalls zugänglich ist. Und eines der Dinge, die ich immer gesagt habe, dass halt irgendwie, die man machen müsste, um halt wirklich Open Access durchzusetzen, ist, dass wirklich die Leute, die das Geld für Forschung hergeben, zur Bedingung machen, dass halt das alles, was mit dem Geld erforscht und publiziert wird, Open Access veröffentlicht werden muss. Mhm. Und da hat jetzt die DFG, ist das hier die Überschrift dieses Artikels, die ist ein bisschen optimistischer als die eigentliche Nachricht. Da steht ja, DFG verankert Open Access verbindlich in Förderprogramm. Also das heißt, die DFG, Deutsche Forschungsgesellschaft, die halt einen Großteil der Forschungsgelder in Deutschland zur Verfügung stellt, die hat jetzt tatsächlich festgeschrieben, hier die in den Projekten erstellten Inhalte und alle aus Projekten resultierenden Publikationen müssen grundsätzlich über das Internet für alle Nutzer und Nutzerinnen weltweit frei verfügbar sein und dauerhaft zugreifbar bleiben. Mhm. Das heißt, die sagen halt Open Access, egal ob du es jetzt quasi selbst als PDF im Online stellst, der grüne Weg, oder halt in der Open Access Zeitschrift veröffentlichst, dieser goldene Weg. Das Ding ist halt, dass sie das nur für zwei Förderprogramme gemacht haben. Ja. Für die Förderprogramme elektronische Publikationen und wissenschaftliche Zeitschriften, wo das natürlich sich anbietet, dass man gerade bei diesen Themen Open Access macht. Aber es sollte wirklich für, man müsste es halt wirklich für die komplette, also alles, was die DFG fördert, muss halt Open Access sein. Dann wird die Open Access auch ein bisschen aus dieser seltsamen Ecke rauskommen. Weil momentan, was ja, hat man auch immer dieses Problem, dass das, kann ja jeder eine Open Access Zeitschrift aufmachen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich habe ja doch, dass ich auf drei verschiedenen Uni-Instituten gearbeitet habe, mit drei verschiedenen Uni-E-Mail-Adressen, die immer noch aktiv sind, kriege ich halt Unmengen Spam, wo ich glaube, jede Woche sicherlich 5 bis 10 irgendwelche Anfragen hier, ich soll bei der Konferenz mitmachen und in der neuen Zeitschrift veröffentlichen. Das sind halt alles nur so im Prinzip so halt diese ganzen Zeitschriften, wo halt dann wirklich jeder Scheiß veröffentlicht wird, der du da hinschickst. Du musst halt dann zahlen bei den Open Access Zeitschriften, da zahlst du halt für die Veröffentlichung.
Da läuft auch was falsch dann.
Nee, aber das ist ja dieses Open Access Modell. Du zahlst für die Veröffentlichung, dafür ist es nachher frei.
Ach so, ja, okay.
Das ist ja Open Access, dieser goldene Weg, der Open Access. Okay. Du zahlst für die Veröffentlichung, dafür
so ist es nachher frei. So hatte ich das gar nicht verstanden. Ich habe letztes Jahr einen Resonator gemacht zum Thema Open Access. Aber da hatte ich auch das Problem, da dachte ich auch, irgendwie kann halt jeder so eine Zeitschrift machen. Wie kriege ich da wieder eine Qualitätssicherung hinter?
Es gibt halt zwei Wege. Du kannst entweder selbst online stellen, das ist der sogenannte grüne Weg von Open Access, oder halt in der Zeitschrift, der goldene Weg, wo du halt dann bezahlst davon. Normalerweise bei der DFG, da gibt es auch immer einen eigenen Punkt, wenn du so ein DFG-Projekt Antrag schreibst für eine Förderung, gibt es immer einen Punkt, den du beantragen kannst, Publikationskosten. Ja. Mhm. Normalerweise hat man den immer beantragt und dazu geschrieben, weil also zumindest in der Astronomie ist es so, dass die europäischen Zeitschriften, also Astronomy and Astrophysics oder sowas, die Monthly Notices of the Royal Society, also die Standardzeitschriften für Astronomie in Europa, da ist die Publikation kostenlos für die Autoren. Mhm. Du zahlst, wenn du es lesen willst. In den USA gibt es Zeitschriften, das Astronomical Journal, Astrophysical Journal, die ein bisschen wichtiger sind, unter Anführungszeichen. Da musst du zahlen. Du musst als Autor zahlen, um dort veröffentlichen zu können, und dann zahlen, um es lesen zu können. Ja, also das ist nochmal ein Eck absurder. Und für diese Zahlung gab es halt immer einen Publikationszuschuss, wenn du gesagt hast, ja, unsere Ergebnisse sind so wichtig, die müssen auch in diesen so wichtigen Zeitschrift veröffentlicht werden, wir brauchen jetzt noch irgendwie 5.000 € Publikationskosten. Mhm. Und dann kann man einfach sagen, okay, die DFG halt ist Open Access fix reinschreibt, dann kann man auch eben diesen Publikationskostenpunkt halt einfach als Overhead zu den Kosten dazu tun und dann hätte man das gleich erledigt. Aber was ich eigentlich darauf raus wollte, war eben, dass jeder kann halt ein bisschen Open Access Zeitschrift aufmachen und das geht halt als Geschäftsmodell. Ja, also du schickst irgendwas hin, das ist dann angeblich peer-reviewed, also überprüft. Ja. Ist es natürlich nicht. Also das zeigen halt Studien, dass du halt irgendwie du jeden Quatsch hinschicken kannst dahin, der dann veröffentlicht wird. Die sacken dann halt irgendwie die paar hundert Euro Publikationskosten ein, veröffentlichen das meistens irgendwie online und fertig. Dann hast du einen Artikel veröffentlicht, peer-reviewed angeblich, kannst damit irgendwie angeben, obwohl dir das oder bei den Leuten, die sich auskennen, nicht wirklich weiterhilft, weil die sich auskennen, sondern du kannst das irgendwie nur machen, wenn du irgendwie Pseudowissenschaftler bist und irgendwelche Menschen beeindrucken willst, ja, dann kannst du sowas machen. Aber es ist halt ein Problem, dass halt wirklich noch so dieser Wildwuchs bei den Open Access Zeitschriften existiert und wenn da kommt wieder so eine Studie raus, wie diese eine Nature Journalist mal gemacht hat, der halt gezeigt hat, er hat irgendwie 100 Artikel an irgendwie Open Access Zeitschriften geschickt, also einen Artikel an 100 Zeitschriften, der Artikel war halt Schrott, offensichtlicher Schrott und ist halt dann von irgendwie der sehr hohen Anzahl dieser Zeitschriften angenommen worden. Aber was halt kein Argument gegen Open Access ist, sondern halt einfach nur ein Argument dafür, dass halt das System noch ein paar irgendwie ein bisschen reguliert werden muss. Aber wie gesagt, das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung von der DFG und vielleicht macht sie auch noch ein paar andere Schritte. Kann man ja hoffen.
Ich habe, kommen wir mal zu was völlig anderem, Sex. Ja?
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob wir jemals das Thema Sex schon hatten.
Ich hatte eine Geschichte über Penisse, aber die habe ich wieder rausgetan.
Ah, ja. Ich habe eine Einsendung gekriegt, das ist wirklich herrlich. Weißt du, was Squirting ist?
Ja.
Das ist, wenn Frauen einen Orgasmus haben oder etwas Orgasmusähnliches und dabei große Mengen Flüssigkeit ejakulieren. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich als aufgeklärter Mensch, wo kommt eigentlich diese ganze Flüssigkeit her? Also irgendwo muss die ja herkommen. Die haben ja jetzt nicht irgendwie Reservoirs in der Vagina irgendwo versteckt, die noch nie jemand gesehen hat im MRT. Und jetzt sind ein paar Wissenschaftler hingegangen. Es waren amerikanische Wissenschaftler, selbstverständlich, haben rausgefunden, französische Wissenschaftler. Hey. Französische Wissenschaftler haben festgestellt, dass, mit diesem Gedanken lasse ich euch alle jetzt einfach allein, also ich werde dann so eine kleine Pause danach machen und gar nicht weiter erläutern. Französische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Flüssigkeit, die Frauen ejakulieren, Urin ist. So, nächstes Thema bitte. Ist das nicht groß? Doch, wir müssen. Es ist halt Urin. Sie haben sich die Blase angeguckt. Also sie haben Frauen sich Frauen gesucht. Es waren richtig viele, die sie gefunden haben. Ich glaube, es war eine dreistellige Probandinnenzahl. Ich finde es gerade nicht. Haben sich Frauen gesucht, die das reproduzieren konnten, also das diesen Effekt des Squirtens. Und haben sich die Blase angeguckt, vorher, hinterher, haben die Frauen ins MRT gelegt und reingeguckt und so. Dann habe ich gesagt, okay, kurz vorher füllt sich die Blase, kurz danach ist sie leer. Das heißt, es muss Urin sein. Allerdings vielleicht eine besondere Art
von Urin,
weil es stinkt halt nicht, wenn Frauen sowas machen. Also es ist
Urin ist ja größtenteils Wasser. Und wenn das quasi kurz vorher aufgefüllt wird, dann dann ist das halt irgendwie, koppelt nochmal so einen Schuss Wasser von den Nieren. Aber ich habe auch keine Ahnung von Medizin und Anatomie. Ja. Also ich spekuliere hier nur.
Aber ich finde es halt total klasse, weil gibt's halt, ne, also hier total alles. Weil es ist ja, in England ist ja jetzt verboten worden, dass das in Pornofilmen noch weiter noch durchgeführt wird. Squirting ist verboten in Pornofilmen jetzt.
Mit welcher Begründung?
Weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwelche Aktivisten haben gesagt, naja, das liegt daran, dass der zuständige Minister seine eigene Frau nicht zum Spritzen kriegt. Das ist schon auf so einem Schild, was sie auf einer Demo hochgehalten haben. Can't make his wife squirt, forbids it. Aber ich finde das sehr schön. Es ist Urin, ja.
So, jetzt muss ich schauen.
Wie kommen wir da jetzt irgendwie wieder schön raus? Ne? Es ist schrecklich.
Wir könnten über Flecken, Sonnenflecken reden.
Ja.
Da gibt's einen Artikel, der ein bisschen, es ist so eine von diesen Arbeiten, die ein bisschen seltsam klingen und ein bisschen nach Pseudowissenschaft klingen und das vielleicht auch sind oder nicht. Es geht um norwegische Wissenschaftler, die hatten wir glaube ich noch nicht bis jetzt norwegische Wissenschaftler haben wir ausgefunden. Ja. Norwegische Wissenschaftler behaupten, herausgefunden zu haben, dass eine hohe Sonnenaktivität beim Zeitpunkt der Geburt dein potenzielles Lebensalter verringert. Also je nachdem, welcher Aktivitätsphase der Sonne du geboren wirst, entscheidet sich deine Lebenserwartung.
Uiuiuiuiui.
Ja, also wir haben ja in der.
Ist das jetzt Astronomie oder Astrologie?
Also es handelt sich um eine Arbeit, die ist veröffentlicht in Proceedings of the Royal Society, also eine vernünftige Zeitschrift. Also kein irgendwie keines dieser Schrottjournale, über die wir gerade geredet haben. Wir haben ja letztes in der Weihnachtsepisode über Sonnenaktivität gesprochen, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Da ging es um Charles Dickens und den ganzen Kram und Eiszeiten und so weiter. Und ich habe da gesagt, dass halt irgendwie Sonnenstrahlung, also die Sonnenaktivität, also die magnetische Aktivität im Inneren der Sonne, auf die Lichtmenge, die abgegeben wird, kaum eine Auswirkung, also wirklich nur gering. Ja, und auch sagen die Autoren nochmal, also irgendwie die Sonne ist halt in der aktiven Phase ungefähr ein Zehntel Prozent heller als in der inaktiven Phase. Das heißt, also die von der Lichtmenge her ist es relativ wenig. Aber sie haben Daten aus Norwegen ausgewertet, logisch, sind ja auch Norweger. Und da ist ja teilweise im Licht ist es ja da nicht so weit her. Es ist ja oft dunkel im Winter.
Mhm.
Und die haben 3000 Menschen, also es waren nämlich kirchliche Daten, die sie genommen haben, von 3000 Leuten, die zwischen 1676 und 1878 geboren worden sind und haben das mit Statistiken von Sonnenflecken abgeglichen. Ja, und haben zumindest laut ihrer Statistik gezeigt, dass Menschen, die in der Phase geringerer Sonnenaktivität geboren worden sind, im Schnitt 5,2 Jahre länger gelebt haben, als die, die in der Phase mit hoher Aktivität zur Welt gekommen sind. Mhm. Und sie haben auch gesagt, das hat Auswirkungen auf die nächste Generation, dass nämlich anscheinend auch die irgendwie die Fruchtbarkeit oder die Lebenserwartung eben der nächsten Generation auch nochmal dementsprechend beeinflusst wird von denen, die da geboren sind. Und das ist halt, es ist halt,
haben die irgendeine Theorie, warum?
Ja, du kannst das erklären. Du kannst erklären, dass einerseits halt, also das ist die Erklärung, die Autoren bringen, dass eben natürlich, dass das mit Schädigung von Vitamin B durch UV-Strahlung schreiben, mhm. ja. Weil du halt dann, je nachdem, wenn die Sonnenaktivität höher ist, dann ändert sich auch ein bisschen was mit dem Magnetfeld, kann das Magnetfeld der Erde dadurch beeinflusst werden ein bisschen. Dadurch kann es theoretisch, kann mehr UV, also das sind alles sehr, sehr vage Zusammenhänge, ja. Aber sie sagen, dass halt theoretisch könnte halt irgendwie mehr oder weniger kosmische Strahlung auf die Erde kommen durch Abhängigkeit von der Sonnenaktivität. Und das kann dann halt irgendwie, sagen die halt irgendwie über diese Vitamin B-Schädigung Auswirkungen haben. Das Ding ist, dass es andere Studien gibt, ja, das hat man nicht das erste Mal gemacht, schon früher gemacht. Und da hat man eben überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Sonnenzyklus und Lebenserwartung nachweisen können. Und damals waren es Studien, die halt aus 10 anderen Ländern Daten gesammelt haben. Und jetzt waren es halt quasi nur norwegische Daten. Mhm. Hier diese norwegischen Autoren sagen, dass es halt vielleicht so sein kann, dass eben wirklich das in Norwegen speziell anders ist, weil eben dort Menschen mit besonders heller Hautfarbe leben. Das heißt, da gibt es nicht so viel Sonne, da wird man nicht so unbedingt stark braun ständig und hat so eine gute Pigmentierung in der Haut durch die Melatonin heißt das Zeug, glaube ich.
Das ist, oder? Nee, Melatonin war dieses Hormon, von dem man müde wird. Das ist Melanin.
Ja.
Warte mal, Melamin war das, woraus die Schüsseln sind. Melanin ist das in der Haut und Melatonin ist das, wovon man pennt, glaube ich.
Ja, in Norwegen ist dunkel und da, wo es dunkel ist, da hat man eine helle Haut. Jo. Und das meinen die, das halt damit. Dadurch ist man auch schlechter vor UV-Strahlung geschützt, deswegen in Norwegen der Effekt stärker ist. Aber auch gesagt, das ist immer noch, also die Mediziner, die das kommentiert haben, sind skeptisch, eben weil es eben eine Studie ist, die anderen schon widerspricht. Und vor allem, das ist jetzt quasi mein Einwand, das geht los, die Daten 1676, ja, bis 1878. Das heißt, die Sonnenflecken sind erst 1610 entdeckt worden. Also man kann jetzt, ob es Galileo war oder ein paar andere, gibt es so 3, 4 Astronomen, die sich streiten oder jetzt nicht mehr streiten, aber wo Historiker sich darüber streiten.
Gelehrten sich streiten.
Ja, jetzt der erste war, der es entdeckt hat. Also Fabricius war noch einer davon, irgendwie aus Ostfriesland. Also da gibt es einige, aber es hat halt wirklich Anfang des 17. Jahrhunderts hat man das erste Mal entdeckt und wirklich aktiv gezählt, Sonnenflecken hat man dann erst so im 19. Jahrhundert, also wirklich täglich die Sonne aufgeschoben. Das heißt, man hat da schon mal ein bisschen lückenhafte oder nicht ganz so dichte Daten in der Zeit. Und da, wie gesagt, bin ich halt skeptisch, ob da wirklich die Daten so gut sind, um so eine weitreichende Sache draus ziehen zu können. Und
wie groß war der Unterschied in der Lebenserwartung?
5,2 Jahre, was
das
doch schon
ist. Das ist schon ordentlich, ja.
Also und dann, wie gesagt, hat man halt auch das Problem mit den Schulen, die anderen Schulen, die das andere sagen. Das Ding ist, es ist sowieso vollkommen egal, weil nämlich, das hat ja auch ein Mediziner gesagt, der da noch dazu gefragt worden ist, denn weil die Medizin heute so ist, dass wir sowieso diesen ganzen Vitamin B-Mangel und so weiter, dass wir das eh nicht mehr haben, weil auch durch die Nahrung, die anderen Nahrungsgewohnheiten und die Nahrungszusätze und so weiter, du diesen Mangel sowieso nicht hast. Das heißt, die UV-Strahlung kann dir in der Hinsicht eh wenig tun. Auch wenn du schwanger bist als Frau, dann nimmst du irgendwie so Folsäure zur Prophylaxe ein, was anscheinend gegen diese Schädigung wirkt. Das heißt, also das, was die Sonnenaktivität angeblich laut dieser Arbeit an Problemen verursachen kann, ist in unserer heutigen Welt sowieso kein Problem mehr. Aber es wäre natürlich interessant herauszufinden, ob das wirklich ein Faktor war. Oder es ist halt wieder so ein Ding wie letztes Mal bei der Weihnachtsgeschichte, wo ich irgendwie drüber erzählt habe, dass irgendwie der 30-jährige Krieg durch Sonnenaktivität beeinflusst worden ist. Es sind halt wieder so viele Einflüsse, dass halt schwer ist, das da irgendwie rauszu.
extrapolieren.
Genau. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Arbeit gewesen. Also
ich habe übrigens mittlerweile rausgefunden, wie viele Frauen sie zum Thema Ejakulation sich angucken. Es waren nur 7. Ich weiß nicht, wie ich auf eine hohe dreistellige Zahl komme. Es waren halt 7.
Es waren die Pornos, die du gesehen hast.
Genau, das war's. Ah, Mann, wieder verwechselt. Das war meine Festplatte, mein Festplatteninhalt.
Ja, kommen wir was zu Unverfänglichen.
Ich hätte, ja gut, bitte. Ja.
Kometen. Mhm. Es gibt demnächst oder
hast du noch irgendwas mit Gas eigentlich?
Gas?
Ja, irgendwas mit Gas?
Ich glaube, Gas hätte ich jetzt spontan nicht.
Ja, schade, okay, dann ja. Sonst hätte ich dann eine Überleitung mir schon überlegt, dann mache ich das nachher einfach so kalt.
Ja, also wir haben ja letztes Jahr gab es den Kometen Ison, der alle, auf dem alle ganz, ganz heiß waren, weil man der irgendwie der extrem hell werden hätte sollen und der dann einfach blöderweise zerbrochen ist bei der Sonne und dann hat man gar nichts gesehen. Mhm. Jetzt gibt's ja die Möglichkeit, einen Kometen mit freiem Auge zu sehen am Himmel. Jetzt nicht dramatisch hell, aber wenn man weiß, wo man guckt, also ich habe schon einige Kollegen getroffen, die ihn gesehen haben mit freiem Auge, den Komet Lovejoy. Und der ist jetzt momentan gerade, also der ist momentan 2014, letztes Jahr ist er entdeckt worden und ist jetzt gerade an seinem erdnächsten Punkt vorbeigekommen, letzte Woche glaube ich, und wird Ende Januar den sonnennächsten Punkt erreichen und ist so ungefähr der um den 20. Januar herum, da ist gerade Neumond, da ist der Himmel schön dunkel und der Komet so schön hoch am Himmel bei den Plejaden, die man auch leicht finden kann, wenn man sich im Himmel ein bisschen auskennt.
Oder dann, die richtigen Apps benutzt.
Genau, aber die Plejaden, die kann man, diese kleine Sterngruppe, die man wirklich gut sehen kann. Und ist auch die ganze Nacht über zu sehen. Das heißt, um den 20. Januar herum kann man den Kometen mit etwas Glück mit freiem Auge am Himmel sehen. Und das hat man wieder mal seit längerem eine Chance, einen Kometen mit freiem Auge zu sehen. Natürlich, wenn man ein kleines Feldstecher oder ein kleines Fernrohr hat, dann natürlich kann man ihn auf jeden Fall sehen. Aber wer das nicht hat, kann da trotzdem sein Glück versuchen.
Ja, vielleicht haben wir da bis dahin auch wieder einen etwas wolkenfreieren Himmel, weil irgendwie ist gerade, ist ja nur bewölkt. Jedenfalls hier in Berlin. Also ich habe das Gefühl, als hätte ich seit Wochen die Sonne nicht gesehen oder so ähnlich.
Ja, am Sonntag war es ein bisschen sonnig, wo ich diesen Lauf gehabt habe. Ah. War ein bisschen Sonne, aber sonst war es eher auch eher mies. Also es war wirklich, ja, blauer Himmel. Das kann ich mich überlegen, gerade weil ich mal einen blauen Himmel gesehen habe. Das muss, glaube ich, noch vor Weihnachten. Weihnachten in Österreich am 24. Dezember war strahlend blauer Himmel in Österreich. War. Aber es könnte bald wieder soweit sein.
Also ja, so langsam.
Hätte ich nichts dagegen.
Kommen wir zum Gas. Es ist eine Arbeit von amerikanischen Wissenschaftlern aus dem Jahr 2013, die mir heute kommentarlos geschickt wurde von einem Mitarbeiter des deutschen Elektronensynchrotron. Also ich kriegte eine Mail, so deutsches Elektronensynchrotron, einfach nur eine Überschrift. Die Überschrift, also da war nur ein Link drin, der mich zu einem PDF geführt hat. Und dieses PDF ist überschrieben mit Collective Motion of Moshers at Heavy Metal Concerts.
Das klingt gut, ja.
Da haben ein paar Wissenschaftler sich angeguckt. Das ist sehr viel mit Zahlen und Gleichungen und so weiter. Darum habe ich es eigentlich nur überflogen und glaube, verstanden zu haben, dass, und das ist eigentlich sehr spannend.
Also, Entschuldigung, es ist keine DESY-Forschung, wie
Sie gesagt. Es ist keine DESY-Forschung, ja. Genau. Ne? Es ist einfach, es ist eine Cornell ja, war das, die das gemacht haben. Und zwar scheint es so zu sein, dass die Bewegungen in einer Moshpit, also da, wo ne, die Heavy-Metal-Fans halt moschen, also wie nennt man das, was die haben? Ja, die moschen halt. Wer nicht weiß, was das ist, soll mal auf ein Metal-Konzert gehen, dann wisst ihr, was das ist. Die Bewegungen der Individuen in der Moshpit gleichen denen eines Gases, obwohl die Individuen in der Moshpit selbst angetrieben werden und das Gas ja nun nicht. Also die Energie, die Energie, die dazu führt, dass Gas sich bewegt, die kommt ja von außen. Und in der Moshpit kommt die Energie von innen, also aus den einzelnen, aus den einzelnen Agenten, die da unterwegs sind.
Oder das von der coolen Musik.
Genau, das schreiben sie halt auch. Dass laute Musik über 140 Dezibel der Antrieb wäre, dass die Agenten sich in Bewegung versetzen. Aber das fand ich irgendwie ganz witzig, dass das wohl aussieht. Also sie haben Videos ausgewertet, Videos von moschenden Heavy Metal Konzertbesuchern. Und diese Videos, also das, was Sie da gesehen haben, die Agenten verhalten sich wie Gas. Völlig irre, oder?
Das heißt, du könntest jetzt für jedes Lied oder für jede Band eine Temperatur und einen Druck berechnen.
Stimmt.
Wenn du sagst, das Lied hat die Temperatur, den Druck. Da könntest du noch gucken, ob das Boyle'sche Gesetz auch funktioniert bei Moshpits.
Ja, da gibt's. Was ist das Boyle'sche Gesetz?
Ja, das sagt dir, wie Gase sich verhalten, also wie Druck, Temperatur, Volumen von Gasen zusammenhängen. Ja, also dass irgendwie, wenn Gas sich ausdehnt, wird's kälter und so weiter. Also diese Geschichten.
Verstehe. Es ist offensichtlich, wie gesagt, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch unabhängig vom Ort, an dem das Konzert stattfindet. Die Moscher verhalten sich immer wie Gas.
Ja, ne, ich das, ist das publiziert irgendwo oder ist einfach
das
so?
Das ist, was habe ich denn hier? Dated February. Ja, ist im Archiv, also archiv.org.
Archiv, ja, das ist eine Preprint-Datenbank.
Ja, aus dem Laboratory of Atomic and Solid State Physics and Department of Physics, Cornell University, 2013. Nö, also ich weiß nicht, hat's ein DOI, hat's nicht, weiß ich nicht. Na, den Link gibt's in den Shownotes. Es steht sehr viel Zeug drin, das ich nicht verstehe, weil so mit so Summenzeichen, da ist mein Gehirn ist dazu nicht.
Ach, Summenzeichen sind nicht schlimm. Produktzeichen sind, die sind gefährlich.
Summenzeichen sind nicht schlimm, Produktzeichen sind gefährlich. Ah, ja, okay.
Nee, auch nicht.
Aber. Ach so, ich dachte, war das jetzt ein Physikerscherz, den ich wieder nicht verstanden habe.
Ich glaube auch nicht. Es war einfach, bei persönlicher Erfahrung, also ich bin mit Formeln mit Summenzeichen immer besser klargekommen als Formeln mit Produktzeichen. Schön. Aber ist egal.
Ja, das ist das freistädtische Gesetz.
Genau. Weil die Einsteinsche Summationskonvention, das war eines der ersten Fachausdrücke. Das habe ich am zweiten Tag des Studiums gehört. Also wirklich, da gab es irgendwie, am ersten Tag war irgendwie Physik-Einführung, hat mir erklärt, was wir alles lernen werden, und der gleiche Professor hat auch gemeint, er hält noch so einen extra Intensivkurs über Vektor- und Tensorrechnung, den wir uns noch bitte alle anhören sollen, weil der wahnsinnig wichtig für uns ist. Was man halt alle glaubt, so als Erstsemester glaubst du alles, was die Professoren dir erzählen, wenn die sagen, das ist wichtig, das musst du machen. Da sind wir alle in diesen Vektor- und Tensorrechnungskurs gegangen, obwohl man den für den ersten Semester nicht wirklich braucht. Das hätte man später
auch noch. Vektor sagt mir was, Tensor?
Ein Tensor ist wie ein Vektor, nur größer. Das haben die Mathematiker gerade alle gequält aufgeschrieben.
Ich merke mir das einfach, um Mathematiker zu betrollen. Nee,
also eine Matrix kennst du? Also nicht den Film, sondern das mathematische Ding.
Ja.
Eine Matrize.
Ja.
Eine Matrize ist ein Tensor. Also im Prinzip ein Vektor ist ein Skalar. Eine Zahl ist ein Skalar. Ja, die Zahl 5 ist ein Skalar. Wenn ich jetzt einen Vektor habe, zum Beispiel einen Vektor irgendwie eine Koordinatenangabe XY, zwei Zahlen, 5, 3, dann habe ich einen Vektor. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Matrix habe, eben dann kann ich irgendwie 4 Zahlen in einer Matrixform aufschreiben, dann ist es ein Tensor. Mhm. Und Tensoren ist quasi die Verallgemeinerung. Das heißt, es gibt ja noch ein simpler Tensor, dann kann ich das Ganze nochmal als, dann hättest du quasi, wenn ich noch eine Stufe höher gehe, hättest du quasi einen Würfel, der angefüllt ist mit Zahlen, und dann kannst du in die vierte Dimension, fünfte Dimension und so weiter hochgehen.
Das ist, bin ich dann sitzen geblieben, witzigerweise, und habe das auch bis heute nicht verstanden. Also ich bin, eins meiner Fächer, wegen deretwegen ich sitzen geblieben bin, war Mathematik und Physik und Chemie. Physik und Chemie habe ich jetzt, also das, was wir damals in der Schule gemacht haben, das habe ich jetzt so weit verstanden, dass ich nicht mehr sitzen bleiben würde, deswegen Mathematik noch nicht.
Ja, also bei Tensoren kommen, glaube ich, Matrizen kommen in der Schule vielleicht schon vor, die höheren Tensoren nicht. Aber im Prinzip ist es nicht, also ist es, du rechnest mit den konkreten Zahlen, da rechnest du ja nicht, sondern da geht es quasi, wenn du dir diese Einsteinsche Summationskonvention, die bezieht sich auf die Indizes. Also du hast quasi, wenn ich einen Vektor habe, zum Beispiel jetzt den Vektor mit der Zahl, mit der Koordinatenangabe, XY, 5 und 1, sagen wir mal, dann ist die erste Komponente von diesem Vektor ist die 5, die zweite ist die 1. Das heißt, ich kann sagen, irgendwie, wenn der Vektor x heißt, habe ich x Index 1, also x und eine kleine 1 unten ist gleich 5 und x Index 2 ist gleich, was habe ich gesagt, 1.
You lost me months ago.
Du kannst, egal ob du jetzt einen Vektor hast oder einen Tensor hast, kannst du quasi jeden Eintrag in diesem Dingens kannst du über einen einzelnen Index ansprechen. Ja, ich könnte jetzt irgendwie eine Programmierer-Analogie machen, aber fällt mir jetzt auch gar keine ein. Aber du kannst halt einfach irgendwie, du hast eine Tabelle, ja, also Vektor ist eine Tabelle. Und eine Matrix oder ein Tensor ist halt einfach eine zweidimensionale Tabelle. Und genauso wie ich bei Excel jede Tabelle irgendwie über A1 oder B17 ansprechen kann oder sonst was, kann ich das eben auch bei einem mathematischen Ding. Und dieses Ding, mit dem ich das anspreche, das ist der Index. Und wenn du mit diesen Vektoren, Matrizen und Tensoren rechnest, ich kann halt irgendwie zwei Vektoren multiplizieren, ich kann einen Vektor mit einem Tensor multiplizieren und so weiter, dann muss ich da die Indizes hin und her basteln. Und das kann sehr schnell kompliziert werden, weil du dann eben diese ganzen Summenzeichen aufschreiben müsstest. Eigentlich müsstest du dann eben Summenzeichen und so weiter alles machen. Und das war anscheinend Einstein alles zu viel Geschreibsel, und darum hat er diese Einsteinsche Summationskonvention aufgestellt, die da einfach nur sagt, dass du halt irgendwie, wie du halt Ich glaube, irgendwie die Summation läuft immer über gleiche Indizes und so weiter. Es ist egal, es hört jetzt eh keiner mehr zu. Reden wir über Penisse. Ich habe den Penisartikel.
Ah, gefunden. Sex, endlich.
Ich hatte doch noch eine Liste gehabt.
Das ist wieder was, wovon ich ein bisschen was verstehe. Zumindest war ich mal dabei.
Ich dachte, Penis, ja. In Island gibt es ein Penismuseum. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Es gibt einen wunderbaren, haben eine Homepage und einen Dokumentarfilm drüber. Also es ist einfach ein Museum, wo halt Penisse, 300, von allen möglichen Lebewesen ausgestellt werden. Und es gibt ziemlich keinen Walpenis und sonst irgendwas. Und unter anderem auch einen Menschenpenis. Mhm. Und zwar der Isländer Paul Arason. Arason heißt er, genau. Der hat seine Männlichkeit, wie es im Artikel heißt, in dem Museum hinterlassen. Und hier steht, also er anscheinend hat einen sehr, sehr großen Penis gehabt. Er hat anscheinend immer mit seinen amorösen Abenteuern geprahlt, wie hier steht. Ist mit 95 gestorben und hat seinen Penis gespendet, damit endlich auch mal ein Menschenpenis in diesem Museum war. Und hier steht, steht, ansehnlich ist das schrumpelige Stück nicht. Stand hier, also anscheinend ist das irgendwie.
Ich glaube, das ist das, was alle Frauen denken, wenn sie uns nackt sehen. Also Männer.
Jedenfalls hat jetzt der Museumsdirektor mit dem wunderbaren Namen Hjörtur Gisli Sigurdsson, hat jetzt von einem Amerikaner, Jonah Falken heißt der, seinen Penis gespendet bekommen. Der Mann mit dem angeblich längsten gemessenen Penis der Welt, angeblich mehr als 34 Zentimeter lang. Und
ja, furchtbar.
Sagt er, und der hat, also der erst bei der Todeskrieg, den also vorher nicht. Und wenn der gestorben ist, dann wird der hier im Museum ausgestellt. Und anscheinend ist es gar nicht so einfach, seinen Penis zu spenden, denn sagt der Museumsdirektor hier, jedes Land hat eigene Gesetze, was man vom Körper annehmen darf.
Ach.
Ja,
also. Ich hätte gedacht, ist halt egal, weil ist so eh tot.
Ja, na, anscheinend darfst du irgendwie, ist halt irgendwie Penis spenden, ist anscheinend eine komplizierte Sache. Wie auch immer. Jedenfalls kann man, momentan kannst du halt diesen unansehnlichen Schrumpelpenis des 95-jährigen Isländers anschauen, aber wenn hier Jonah Falken gestorben ist, dann kannst du dir den größten gemessenen Penis der Welt angucken. Mhm. Und es gibt, die habe ich noch nicht gesehen, hier ist noch verlinkt, einen Dokumentarfilm über das Museum mit dem schönen Namen The Final Member.
The Final Member?
Genau.
Member of what?
A Member ist ja auch ein englischer Ausdruck für Penis.
Ach so, wusste ich nicht.
Ja, also
ich bin zu anständig.
Ich war noch nicht in Island, ich kann nicht sagen, ob das Museum gut ist oder nicht, aber
Penismuseum.
Angeblich gibt es ja, es ist auch ein Elfenpenis zu sehen, steht hier. Weil in Island haben sie es ja mit den Elfen so, also gibt es anscheinend auch
einen. Ich glaube, die wollen uns verarschen.
Nee, also das Penismuseum gibt es wirklich, also das ist kein Fall. Aber der Elfenpenis ist, glaube ich, nicht echt. Da glaube ich, das ist wirklich Verarsche. Aber es gibt Elefantenpenisse und Giraffenpenisse und Nashornpenisse. Die fehlen noch. Löwe, Nasen und Nilpferd. Also falls jemand einen Löwen, Nasen oder Nilpferdpenis irgendwo rumliegen hat, die fehlen dem Museum noch.
Man kann, die nehmen also Penisspenden an auch.
Genau. Oder jemand hat einen Penis, der länger ist als diese, 34 Zentimeter von Jonah Falken, dann freue ich sicherlich auch noch, wenn sie noch einen längeren kriegen.
Ja, ich schreibe das dann mal in mein Testament.
Ja, ja.
Französische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ein hoher Testosteronspiegel mit einem stärkeren Verlangen nach scharfem Essen einhergeht. Dazu haben sie 100 männliche Probanden genommen, zwischen 18 und 44 Jahren, haben denen natürlich wieder so ein Dings vorgegaukelt, haben halt gesagt, hier, das ist ein Lebensmittelkonzern, hat uns gebeten, dieses neue Püree, also neues Kartoffelpüree an euch auszuprobieren. Also müsst mal sagen, wie es schmeckt. Da haben halt der Hälfte der Leute, also haben halt allen Püree hingestellt, der Hälfte haben sie Tabasco hingestellt, der anderen Hälfte irgendwie Salz oder weiß der Geier was und haben die dann essen lassen. Haben einfach gesagt, esst mal, also würzt, wie ihr es für richtig haltet und haben dann hinterher das abgeglichen mit dem Testosteronspiegel dieser Männer und haben halt rausgefunden, hoher Testosteronspiegel macht, dass du schärferes Essen haben willst. Beziehungsweise wissen sie nicht so genau, wie es korreliert. Könnte nämlich auch sein, dass scharfes Essen erst einen höheren Testosteronspiegel erzeugt.
Also wenn du sagst, wenn jemand sagt, dass du scharf ist, was bist du für ein Weichei, dann ist das jetzt wissenschaftlich belegt, oder wie?
Genau. Aha. Beziehungsweise kannst du durch scharfes Essen die Weicheierei sozusagen schrumpfen lassen. Das haben sie aber bisher erst bei Ratten, glaube ich, herausgefunden. Also wenn sie Ratten viel scharfes Essen geben, dann erhöht sich bei denen der Testosteronspiegel. Und
das waren jetzt nur Männer, weil irgendwie Frauen
das haben auch Männer. Testosteron, oder? Das finde ich halt auch ganz interessant, ja. Ob das bei Frauen auch so wäre. Sie haben leider nur Männer untersucht. Ja.
Okay, gut, ja. Weiß zwar nicht, was jetzt daraus folgen soll, aber es ist auf jeden Fall interessant.
Ich auch nicht, keine Ahnung. Aber ja, eben dachte ich auch. Ich dachte auch so, ah, siehst du.
Vielleicht findet man das ja noch raus, vielleicht in 100 Jahren, um zu meiner Überleitung zu kommen.
Warte.
Ja, da, die ist auch gut. Es gibt eine.
Ich habe nur gerade gedacht, auf der Jingle-Maschine hätte ich auch noch einen richtigen Applaus. Nee, habe ich doch keinen Applaus. Ja.
Schade. Nachdem wir jetzt schon so oft im Norden waren, also wir waren jetzt hier schon in Norwegen und in Island, jetzt nochmal zurück nach Norwegen, nach Oslo. Da gibt's die Framtidsbiblioteket, die Future, das Future Library Project, also eine Zukunftsbibliothek, die wird im Jahr 2114 eröffnet.
Aha.
Ja. Und jetzt sind das irgendwie kennst du Margaret Atwood?
Nee.
Ist eine Autorin, die schreibt ganz gute Zukunftsromane, sagen wir mal, ist auch durchaus bekannt in der Szene. Und die hat quasi das erste Buch jetzt geschrieben für dieses Projekt. Das ist von der Stadt Oslo unterstützt und Katie Patterson, eine Künstlerin. Und da wird quasi wirklich jedes Jahr, glaube ich, genau, jedes Jahr kommt ein neues Buch in diese Bibliothek, die aber nicht veröffentlicht werden. Das heißt, du kannst die wirklich erst 2114 lesen. Die Bücher werden geschrieben, kommen da rein und bist, außer den Autoren, kennt die keiner.
Ach so.
2114. Das heißt, du musst quasi ein Buch schreiben, von dem du denkst, dass es in 100 Jahren interessant ist für die Menschen.
Das kann aber auch ganz, ganz schrecklich enden. Aber dann sind sie eh alle tot und man kann sich nicht mehr schämen. Ja. Ne?
Und dann haben wir auch irgendwie noch außerhalb von Oslo noch 1000 Bäume gepflanzt, aus denen sie dann das Holz für das Papier machen wollen. Es wird ein spezieller Raum in der Bibliothek gebaut, damit dann eben das entsprechend gelagert werden kann, mit entsprechend irgendwelchen Speichermedien dazu und so weiter. Und ich finde das immer eine interessante Idee, also dass du wirklich irgendwie dir überlegen musst, also wenn ich als Autor bin, was schreibe ich, was die Menschen irgendwie in 100 Jahren noch interessant finden könnten. Also ich meine, irgendwie, es gibt ja jede Menge Bücher, ich meine, irgendwie Shakespeare, Goethe, Schiller, die ganzen Klassiker, auch irgendwie Victor Hugo und so weiter. Das sind ja alles Dumas, die Musketiere, gibt Unmengen Bücher.
Das sind die ganz klassischen Heldenreisen, die funktionieren auch in 100 Jahren noch.
Ja, ne? Also es gibt Unmengen gute Bücher, die halt wirklich 100, 200, 300 oder noch älter sind, die immer noch wunderbar zu lesen sind, aber es gibt natürlich auch jede Menge Schrott, den du einfach nicht mehr, wo du keine Chance hast zu verstehen, um was es geht, weil die halt wirklich nur in die Zeit gepasst haben. Und ich glaube, ich müsste mal fragen, ob irgendwelche Literaturwissenschaftler das schon mal konkret erforscht haben, ob man wirklich sagen oder vorhersagen kann, was sich lange hält oder nicht. Ob irgendwie, ich glaube zum Beispiel irgendwie Herr der Ringe oder sowas, ja, das wird vermutlich in 100 Jahren noch genauso gut zu lesen sein. Ja. Dieser Vampir-Scheiß da von bis zum Abendgrauen, wie heißt das auf Original?
Morgengrauen, oder?
Wie es auf Englisch hieß, wollte ich gerade wissen, das ist Original. Keine Ahnung, die Glitzervampire halt. Ja. Also da weiß ich nicht, ob das in 100 Jahren noch jemand interessiert, ob es halt wirklich dann als der Schrott erkannt wird, das vermutlich ist.
Gute Frage. Warum machen die das da, die Norweger?
Das ist ein Kunstprojekt.
Kunst ist Kunst,
okay. Ja, das ist halt irgendwie, hier war halt die Bibliothek, also die Künstlerin, was habe ich gesagt hier, Katie Patterson, gemeinsam mit Oslo.
Aber es muss doch dann wenigstens irgendwie, oder kannst du da einfach ein Buch abgeben und es wird eingelagert und fertig? Nein. Aber irgendjemand wird das doch vorher nochmal gelesen haben.
Es wird jedes, du kannst nicht, es ist jetzt nicht so, dass du wie bei archive.org einfach irgendwas hinschicken kannst, sondern wirklich sind 100 Bücher, jedes Jahr ein Autor. Das heißt irgendwie, das sind doch jede Menge Bücher dabei, wo die Autoren erst geboren werden müssen, weil irgendwie das Buch vom Jahr 2080 oder sowas, das wird dann erst irgendwie 2080 da reingelegt. Also jedes Jahr kommt ein Buch rein und wie die jetzt ausgewählt werden, das kann ich jetzt hier nicht sagen.
Erinnert ein bisschen an diese Uhr, die haben doch auch irgendwie, gibt es doch auch so eine Uhr, die extrem langsam läuft. Mein Gott, was war das denn nochmal für ein Projekt? So aus irgendeinem Kunstprojekt?
Ja, da gibt es von John Cage, dieses Musikstück, was irgendwie 10.000 Jahre dauert und so weiter. Diese Zeitkapseln gibt es jede Menge, wo dann irgendwie irgendwo bei eins, wo glaube ich fällt mir das Wort nicht ein, diese Kameras, Lochkameras, ja, wo dann einfach Ding, Film rein, Loch in der Büchse und dann hängst du es irgendwo hin, wo die halt auch irgendwie die irgendwo verteilt haben, irgendwo in Berlin, glaube ich, und auch an anderen Orten, die dann auch irgendwie Jahrzehnte da hängen bleiben sollen oder noch länger. Also da gibt es mehrere solche Projekte, was ich halt, ich weiß nicht, ich Ich höre immer nur, dass solche Zukunftsprojekte irgendwie gestartet werden, aber ich habe noch nie was davon gehört, dass man irgendwie, das haben die das früher nicht gemacht, dass man nicht.
Die haben das früher nicht, hatten die noch richtige Probleme.
Ja, ich weiß nicht, denk mal, dass, wenn irgendwelche großen Bauwerke, das haben die, glaube ich, auch schon vor 100 Jahren irgendwelche Zeitkapseln reingetan. Das glaube ich schon, wenn sie irgendwas gebaut haben oder sowas. Mhm. Oder dass da mal irgendwas so eine Öffnung von so einer Zeitkapsel. Ja, mal schauen, vielleicht erleben wir es noch. Vielleicht kommt ja noch der große Durchbruch.
Früher oder später, ja. Und das nächste Mal, dass man übrigens John Cage hören kann, ist, also in Halberstadt wird das ja gespielt an der Orgel. Das nächste Mal ist am 5. September 2020. Das heißt, das kriegen wir dann also auch noch mit.
Ich habe übrigens, John Cage gibt ja das einzige Stück, was ich wirklich kenne, ist dieses 4 Minuten 32.
33, oder?
33, ja, genau. Ja. Was halt wirklich dementsprechend lang still ist. Mhm. Und ich habe irgendwo, aus irgendeinem anderen Grund, das war noch zu der Zeit, wo irgendwie Ende der 90er Jahre, wo wirklich noch dieser ganze Wildwuchs mit Napster und so weiter war, wo halt wirklich noch alles rauf und runter geladen wurde. Und da aus irgendeinem Grund, für irgendeine Party, habe ich irgendwas gesucht von John Cage und habe dann gesehen, du konntest dir tatsächlich ein MP3 von John Cage 4 Minuten 33 runterladen. Ja. Da habe ich gedacht, mach ich mal gucken. Dann habe ich es runtergeladen und dann hat der Scheiß 4:32 gedauert, war der ganze Witz dahin. Es waren dann 4 Minuten 32 Stille und nicht 4 Minuten.
Das war der Witz.
Ja, aber nicht der Witz, den John Cage machen wollte.
Nee, nicht der, sondern das war irgendeiner, der getrollt hat. Ja. Aber das haben wir auch mal. Wir haben mal die Jingle-Maschine mit Jingles gefüttert, die genauso lang waren wie die Original-Jingles, genauso hießen wie die Original-Jingles, aber nur Stille enthalten haben. Und das haben wir in das Jingle-Maschinen-Profil eines einzelnen Kollegen geladen, der fast wahnsinnig geworden wäre.
Das glaube ich.
Mir sehr gut gefallen damals.
Apropos Wahnsinn.
Ja,
Sekunden. Weißt du, was am 1. Juli passiert?
Da ist halbe Jahr rum. Keine Ahnung.
Ist auch, ja, und es ist ein Montag. Nee, ist ein Mittwoch, Entschuldigung.
Hast du das jetzt im Kopf ausgerechnet oder auf den Kalender geguckt?
Ich auf den Kalender geguckt.
Okay.
So kann ich das nicht ausrechnen. Nee, aber am 1. Juli 2015 gibt es eine Schaltsekunde.
Oh. Ja. Die sind selten, ne?
Nein, es kommt darauf an, die Dinger sind nicht, die Schaltjahre gibt es ja kleine Regeln, wann die stattfinden, aber die Schaltsekunden, die werden dann quasi nach Bedarf eingeführt. Weil das soll ja quasi die Dauer des Jahres soll ja mit der Rotation der Erde übereinstimmen. Mhm. Und die Erde rotiert halt je nachdem, also da ist halt, jetzt wieder ganz vereinfacht gesagt, je nachdem, wenn sie da innen drin irgendwelche größeren Massen umschichten, nämlich Magmaströme ein bisschen anders fließen, dann rotiert die halt mal ein bisschen unrund oder sowas und dann hat das Auswirkungen auf die Rotation. Das heißt, je nachdem, manchmal tut sich 10 Jahre lang nichts, dann braucht man wieder jedes Jahr eine. Das heißt, also da gibt es immer solche Anzeigen, kommen sie mal, kommen sie nicht. Und das hat man, ich glaube, hier steht das sogar, 72 hat man angefangen, diese Schaltsekunden einzuführen, weil erst seit damals die Atomuhren überhaupt genau genug sind, um das überhaupt feststellen zu können, dass diese Abweichung da ist. Und das Problem war beim letzten Mal, 2012 hat man das letzte Mal so eingeführt, und da gab es Probleme mit diversen Servern, ja, also bei Linux, glaube ich, Linux-Server waren das. Was haben hier LinkedIn, Reddit, StumbleUpon, Yelp, die liefen auf Linux-Servern und die haben das Problem gehabt, weil halt dann die Sekunde, also der 1 Uhr 59 Minuten 59 Sekunden, halt dann zweimal stattfindet.
Ja.
Ja, und das hat da, die hat die Server anscheinend irgendwie durcheinander gebracht. und jetzt fürchten sie, dass halt wieder jetzt dieses Chaos ausbricht. Also Chaos, ich habe kein Chaos gemerkt damals, aber vielleicht haben die Administratoren Chaos. Google hat es übrigens besser gemacht. Google hat die Schaltsekunden, die quasi nicht hat auf seinen Servern, die nicht auf einen Schlag dazu getan, sondern so millisekundenweise verteilt.
Ah.
Dann hat die Server dann da nicht so irritiert. Und also es wird diskutiert, die Amerikaner, hier steht, wollen die Schaltsekunden abschaffen, die Russen wollen sie beibehalten.
Die Chinesen haben ihre eigenen gefunden.
Die dauert 0,5 Millisekunden länger als alle anderen,
genau.
Um uns auf die Nerven zu gehen.
Genau.
Ja, also es gibt diese Konferenz, es gibt, eine Schaltsekundenkonferenz im November, genau.
Wie im November. Und dann wird immer festgelegt, danach, wann die nächste Schaltsekunde ist, oder?
Ich glaube, ja, das ist eine Computerkonferenz. Ich habe das gerade nicht gesehen, was für eine Konferenz das ist. Nein, die Internationale Fernmeldeunion in Genf. Ja, also das ist die entscheidet quasi, ob halt jetzt solche Schaltsekunden dann tatsächlich, ob man da weitermachen soll mit Schaltsekunden oder eben nicht, ob man es irgendwie anders lösen soll. Mhm. Aber Ja, wir werden es sehen, ob am 1. Juli, ob dann das große Chaos ausbricht mit den Schaltsekunden. Ich glaube es zwar nicht, aber...
Falls es ausbricht, sehen. Wissen wir jetzt, was wir hinterher essen können. Das ist doch was.
Genau.
Die Römer sind untergegangen, weil es zu viele waren. Holländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Management von Wasser- und Getreideressourcen im römischen Imperium sowohl für den Aufstieg als auch für den Fall dieses Imperiums verantwortlich war. Dadurch, dass sie in der Lage waren, Wasser über weite Strecken zu transportieren und dadurch, dass sie in der Lage waren, dann eben auch Getreide, also Nahrungsmittel über weite Strecken zu transportieren, waren sie halt in der Lage, lokale Unterschiede im römischen Reich, also ne, so Dürreperioden oder Ernteausfälle oder sowas, derart gut auszugleichen, dass sie immer mehr Bevölkerung angezogen haben und die Bevölkerung gewachsen ist. Also einmal von außen natürlich die Barbaren reingekommen sind, weil die da mitmachen wollten. Und natürlich auch da, wo die Menschen gesund sind, hast du eigentlich ein Bevölkerungswachstum großes. Und genau das hat dazu geführt letztendlich, dass das Römische Reich wiederum untergegangen ist, weil sie zwar effizientes Management hatten, aber nicht unendlich wachsen konnten in ihrem effizienten Management. Sagen holländische Wissenschaftler.
Ja, das
also
ist,
holländische Hydrologen, was ich eigentlich ganz schön
finde. Das ist ja auch die Theorie, warum dann die südamerikanischen Völker verschwunden sind, weil die haben ja dann auch, also die haben ja auch diese nicht nachhaltige Art der Landwirtschaft betrieben, also einfach irgendwie gerodet, abgebrannt, angebaut, weitergezogen. Und das hat anscheinend dann auch irgendwie halt irgendwann nicht mehr funktioniert und dann war die Zivilisation dahin. Aber bei den Römern, das ist wieder so ein Ding. Also da gab es ja auch noch irgendwie haufenweise Völker rundherum, die dann irgendwann angefangen haben, das Reich zu erobern und dann halt irgendwie stärker waren. Also
naja, aber auch die hätten wahrscheinlich gerne Aquädukte weiter benutzt, aber die Aquädukte sind irgendwann halt nicht mehr benutzt worden.
Ja,
irgendwann
stimmt,
waren die
da
durch. Also weiß der Geier.
Ja, der weiß das vielleicht.
Der weiß das vielleicht,
genau. Ich habe jetzt noch, eine Apokalypse und eine Buchempfehlung.
Eine Apokalypse und eine Buchempfehlung.
Also eine potenzielle Apokalypse. Ich hätte noch eine echte. Also
Ach, mach doch, was du willst.
Ja, ich fange mal mit dem Buch an. Das ist ein Buch, was ich gerade vor kurzem gelesen habe. Und das wirklich, also es gibt viele gute Bücher, aber das ist wirklich eines der besten, die ich letztes Jahr gelesen habe. Darum möchte ich es unbedingt empfehlen. Das heißt Stuff Matters, auf Deutsch leider noch nicht erhältlich, ist von Mark Miodovnik. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast.
Noch nie.
Ist so ein britischer Materialwissenschaftler, taucht auch in den diversen BBC-Wissenschaftssendungen oft auf. Also hat irgendwie in dem Science Club mit Deborah Breen hat er selber regelmäßig aufgetreten, hat in diversen Dokumentationen mitgemacht. Der ist Materialwissenschaftler. Das ist so eine Wissenschaft, die jetzt nicht unbedingt so populär ist. Also da ist dann irgendwie Astronomie oder Physik oder sonst
aber irgendwas. Aber ist Materialwissenschaft echt extrem spannend. Ich habe jetzt auch für die Helmholtz schon häufiger mit Materialwissenschaftlern Berührung gehabt. Das ist ein richtig cooles Feld.
Also ja, das Ding ist halt auch sehr kompliziert. Also du musst da wirklich ganzen Quantenmechanik-Zeugs machen. Ich habe bis damals, in meinem Studium so ein bisschen von dem ganzen Materialwissenschaftszeug was gelernt. Das war immer das, wo ich wirklich fand ich halt immer sehr kompliziert. Aber Biodovnik, der hat eben so eine wunderbare Philosophie, so ein Buch, die ich auch in meinem Kometen im Cocktailglas-Buch hatte, wirklich halt in den Alltag als Ausgang zu nehmen, um halt dann die Materialien zu erklären. Also er fängt an, die Geschichte, wie er überhaupt Materialwissenschaftler geworden ist, ist ja cool. Er ist Materialwissenschaftler geworden, weil er in der U-Bahn niedergestochen wurde. Der ist irgendwie überfallen worden in der U-Bahn und von einem, der gemeint hat, der hat irgendwie ein Messer in der Jacke und wenn er jetzt irgendwie seine Geldbörse nicht hergibt, dann sticht er ihn ab. Der hat gemeint, nee, da ist kein Platz, da kann da kein Messer drin haben. Er haut einfach ab und hat da gemerkt, wie er in der U-Bahn saß, okay, irgendwas tut da weh beim Rücken. Und hat wirklich gemeint, der hat anscheinend wirklich hat einen Rasierklinge da gehabt. Und hat wirklich gemeint, die Rasierklinge hat ihn wirklich durch die Jacke, durch das Hemd, durch das Unterhemd, durch die Haut mehrere Schichten komplett durchgeschnitten und das hat ihn dann so fasziniert, wie dieses Material das schafft, also durchzukommen. Das war eben der Ausgangspunkt, wo er sich damit Materialien beschäftigt hat und dann eben Materialwissenschaftler geworden ist. Und in dem Buch, das hat 11 Kapitel und jedes Kapitel fängt mit einem Foto an. Und es ist immer das gleiche Foto. Immer das Foto von Mark Miodovnik auf seiner Dachterrasse beim Kaffee trinken. Und auf jedem Kapitel sucht er sich eben einen Teil raus, eben den Sessel, die Kaffeetasse, die Sohle seiner Turnschuhe. Also immer irgendwie ein Detail aus diesem Bild und erklärt, wo das Material herkommt, was da ist, wie es funktioniert, die Kulturgeschichte, Physik, ist alles dabei. Also es ist irgendwie, ganz klassisch irgendwie Stahl, Glas, Beton, aber auch irgendwie Schokolade. Ja, Schokolade ist wahnsinnig absurd. Also
ist das einfach genug geschrieben, dass auch ich mit meinem limitierten Englisch das verstehe?
Wenn du normale englische Bücher lesen kannst, kannst du auch das lesen. Also ich kann mal verlinken, es ist eins von den, ich mache das so ein, zweimal im Jahr, mache ich das in meinem Blog, wenn ich ein wirklich sehr, sehr gutes Buch lese. Dass du das
Kapitel für Kapitel besprichst.
Genau, richtig, ja, ja, ja. Genau. Und das mache ich bei dem Buch eben gerade wieder. Das habe ich irgendwie letzte Woche angefangen damit und wird noch bis Ende dieser Woche gehen. Mhm. Kann man auch verlinken, wo ich wirklich über jedes Kapitel das mal kurz besprochen habe. Aber wie gesagt, man sollte es wirklich selbst lesen, das Buch ist wirklich genial. Hat auch irgendwie Unmengen Buchpreise in Großbritannien gewonnen. Also wirklich eins meiner absoluten Favoriten
derzeit. Ich tue es mal auf der Wunschliste, vielleicht kommt es irgendwann mal vorbei. Ja, klingt gut.
Das ist wirklich ein gutes Buch.
Und bevor dann, du jetzt hier zur Apokalypse kommst, wollte ich noch einfach auch aus patriotischen Gründen, österreichische Wissenschaftler haben was festgestellt.
Ja? Echt? Wir haben es festgestellt.
Österreichische Wissenschaftler haben was festgestellt. Und zwar haben die sich angeguckt, welcher Umstand oder was für Umstände dafür verantwortlich sein könnten, dass Musikstile kommerziellen Erfolg haben beziehungsweise kommerziellen Misserfolg haben. Und haben rausgefunden, es liegt an der Komplexität der Musik.
Okay.
Das heißt,
widersprüchlich.
Je komplexer der Musikstil ist, je ausgefallener die Instrumentierung und das Arrangement ist, desto erfolgloser wird er.
Ach so, erfolgloser. Okay, ich dachte gerade umgekehrt. Das hätte mich irgendwie irritiert.
Nee, die haben also das ist ganz ganz witzig. Es scheint so zu sein, dass ein Musikstil erst relativ gering komplex ist, dann aufsteigt und dabei an Komplexität zunimmt. Die irgendwann so groß wird, dass...
Da kommt sowas wie John Cage raus, ja.
Genau, sowas wie John Cage raus. Und dann verschwindet das Ding wieder oder versinkt dann langsam wieder. Das ist ganz witzig. Ich zitiere, entwickelt sich ein neuer Stil, springen immer mehr Musiker auf, die Vielfalt der Instrumente steigt. Die Verkaufszahlen klettern in die Höhe. Also die Verkaufszahlen klettern, aber wenn die Komplexität abnimmt. Das heißt, das Ding wird erfolgreich, dann machen mehr mit und dadurch wird's erfolgloser oder sinkt der Erfolg.
Das heißt, wir warten jetzt auf eine komplexe Version von Atemlos oder wie?
Ich habe gerade kurz gestoppt, weil ich dachte, schaffe ich das jetzt auf die Schnelle, diesen Song einzuspielen? Aber schaffe ich nicht. Ich habe den nicht auf der Jingle-Maschine. Ja, aber wir warten eigentlich darauf, dass Helene Fischer endlich einen Komplexitätszuwachs um mehrere Größenordnungen durchmacht, damit der Scheiß verschwindet.
Ja. John Cage covert Helene Fischer, aber der ist schon tot leider.
Lebt Stockhausen noch?
Glaube ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, mal gucken. Irgendwann war das, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt sicherlich schon 1 Million Helene Fischer Covers, aber es ist nicht unbedingt eines der Themen, die ich jetzt so intensiv verfolge.
Glücklicherweise, ja. Kommen wir zur Apokalypse, zum Ende dieser Apokalypse.
Genau. Es gibt ja 2 Apokalypsen. Die eine ist irgendwie, krieg schon wieder irgendwie Unmengen Anfragen von Leuten wegen Weltuntergang, weil angeblich.
Ach, ist wieder Weltuntergang?
So. Ja, irgendwie, das muss ich, ich werde mal was genauer drüber schreiben oder vielleicht nächste Sendung. Irgendein so ein Bibelheini hat wieder vorhergesagt, weil irgendwie 4 Mondfinsternisse stattfinden dieses Jahr, dass es in der Bibel steht als Zeichen, dass jetzt die Wiederkunft Jesu kommt und so weiter. Ja, also das ist eine Geschichte. Muss ich nochmal genauer nachschauen, wer das ist und ob das jetzt ernst zu nehmen ist. Da können wir beim nächsten Mal drüber reden. Mhm. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist über Meteoriten in der Antarktis. Da haben
ich versuche gerade mal irgendwie im Hintergrund schon mit einem halben Hirn das zu einer apokalyptischen in einen apokalyptischen Zustand zu überführen, aber es gelingt mir nicht.
Ja, Meteoriten sind immer, also du meinst die Bibel oder was?
Nee,
was
das Meteoriten in der Antarktis jetzt, also aber erzähl mal.
Ja, Meteoriten sind immer potenziell apokalyptisch, weil wenn sie auf die Erde fallen und groß genug sind, dann gibt's Apokalypse. In dem Fall ist er schon unten, wenn er denn unten ist. Es ging um Antarktis-Forscher aus Deutschland vom Alfred-Wegener-Institut. Die fliegen da mit ihrem Forschungsflugzeug durch die Gegend und vermessen allerhand Dinge.
Übrigens ein Rosinenbomber.
Ja, hier steht Polar 6 heißt das Ding. Ja,
das ist
DC-3, ja.
Das ist ein Rosinenbomber, ein umgebauter Rosinenbomber, weil das einzige Ding ist, das unter so widrigen Bedingungen überhaupt noch fliegt. Hatten die mir mal erzählt, als ich sie besucht habe.
Genau, die fliegen da unter anderem mit so einem Radarteil durch die Gegend und vermessen halt da die Antarktis, weil sie doch wissen wollen, wie der Kontinent da unter dem Eis ausschaut und so weiter. Und das Teil ist, mussten die mal reparieren, dieses Radar. Und damit das Flugzeug nicht irgendwie unnütz rumsteht, sind sie halt irgendwie anders rumgeflogen und haben mit anderen Messgeräten so Magnetfeld und Schwerefeld vermessen und sind auch auf einer anderen Route geflogen, wo sie das Radar eh nicht verwenden konnten. Und auf dieser anderen Route haben hier, das schreibt der Spiegel, von dem ich jetzt gerade zitiere, Christian Müller, heißt der Geophysiker, der es gemacht hat, eine große ringförmige Bruchstelle im Eis entdeckt. Mhm. Ja, also etwas, was halt so aussieht wie ein Einschlagskrater, nur eben im Eis. Und sie wissen noch nicht genau, was es ist. Ja, also es schaut halt so aus wie ein Einschlagskrater im Eis. Nur man weiß halt über Einschlagskrater im Eis noch nicht sehr viel, weil die, wenn sie denn existieren, nicht unbedingt lange halten. Ja, also in der Arktis vielleicht länger, weil das Eis da ein bisschen länger vorhanden ist. Aber so, da muss man halt trotzdem so normalerweise wirklich wissen, dass das Ding runtergekommen ist und dann wirklich dort nachschauen können, damit man das eine Chance hat, das vernünftig zu erforschen. Das weiß man eben meistens nicht. Mhm. In dem Fall hat man aber tatsächlich Daten aus 2004, 3. September 2004, haben Infraschallsignale. Also es gibt, erinnerst dich an die Chelyabinsk vor 2 Jahren mittlerweile schon.
Das war dieses Riesenteil, wo genau. was so viele gefilmt haben, ne?
Als es genau, also riesig war es nicht, aber es war halt einer der halt mal näher an den Boden rankam und dann eben in der Atmosphäre auseinandergebrochen ist und diese ganzen die Druckwelle dabei, die ganzen Scherben zerbrochen hat, Fenster zerbrochen hat und so weiter, viele Verletzte. Und sowas passiert häufig, ja, also ein paar Mal im Jahr. Ein Dutzend, 2 Dutzend Mal im Jahr passiert sowas, nur meistens eben so hoch in der Atmosphäre, dass wir eben nichts davon mitbekommen. Aber die ganzen Messstationen, die den Atomwaffensperrvertrag überwachen, die kriegen sowas mit, ja. Und die registrieren regelmäßig diese Boliden, diese Meteoriten, die in der oberen Atmosphäre auseinanderbrechen. Und die haben am 3. September 2004 einen registriert, der vermutlich dessen Daten dazu passen, dass er eben in der Antarktis an dem Ort aufgeschlagen sein hätte können. Mhm. Ja, und das passt halt ganz dazu. Also man, es ist irgendwie, der wäre dann irgendwie so 7 bis 10 Meter groß, also ungefähr so in der gleichen Größenordnung wie dieses Chelyabinsk-Dingen, wäre dann halt in der Antarktis eingeschlagen. Das Problem ist, man weiß es noch nicht ganz genau, was es ist. Also es gibt auch Satellitendaten, die älter sind als 2004, wo man solche Strukturen, also die Struktur da auch sieht, also oder glaubt zu sehen. Also es ist noch nicht ganz klar, was da ist. Aber auf jeden Fall haben die Geophysiker in der Antarktis etwas Interessantes gefunden. Und was es ist, müssen sie noch untersuchen. Aber vielleicht war es ein Asteroid, vielleicht war es was anderes. Wir werden es irgendwann hoffentlich wissen.
Und falls es die Apokalypse war, wissen wir, was wir danach essen. Das war die Wissenschaft. Danke, Florian.
Gern geschehen. Danke, Holger.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.